Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Also ich mag das ja ganz gerne mit dem, ist dann geil. Und also mein Lieblingsschauspieler ist der Jackie Chan. Ich mag es total gerne mit diesen Kung Fu ist mir auf jeden Fall, es bedeutet mir richtig viel. Meine Lieblingsfilme von Jackie Chan sind Shang-Chi und Everything All at Once wegen der Karate, Shing-Shing.
Da hat wohl jemand das Thema Eastern ein bisschen zu wörtlich genommen und damit herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Heute erwartet euch keine klassische Besprechung, sondern ein kleines Special. Wir dachten uns, warum nicht an Ostern mal über Eastern sprechen? Wenn das keine kreative Glanzleistung ist, weiß ich es auch nicht. Und ich sage euch, der Grimme-Preis, der gehört uns. Nicht wahr, Sven?
Jawohl.
Sven, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier dieses kleine Special zu machen. Worum geht es in diesem Special genau? In dieser Ausgabe wollen wir gemeinsam erkunden, was ist Eastern überhaupt? Was zeichnet dieses Genre aus? Was sind die großen Filme, die großen Namen des Eastern? Was sind unsere persönlichen Favoriten? Und natürlich ganz grundlegend, was genau ist ein Eastern? Bevor wir das machen, hier noch ein ganz kleiner Disclaimer. Uns ist völlig klar, dass weder der Sven noch ich, wir sind keine allwissenden Eastern-Genre-Experten. Und dieser Podcast kann das Thema auch nicht in seiner ganzen Tiefe erfassen. Aber im besten Fall ist dieser Podcast ein kleiner Anstoß für euch, sich näher mit dem Eastern auseinanderzusetzen. Wir wollen neugierig machen, vielleicht sogar für euch etwas Neues bieten. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, ich kenne Eastern aber schon zur Genüge, dann würde uns freuen, wenn ihr trotzdem reinhört. Und ihr könnt gerne mit uns reden, mit uns diskutieren, mit uns ja eure Erfahrungen, was das Genre geht, austauschen. Das kann man natürlich am besten in den Kommentaren oder aber ihr geht einfach auf Discord, genau gesagt, auf unseren kostenlosen Community-Server. Da findet ihr alles in den Shownotes. Hätten wir das geklärt. Sven, frei heraus. Kannst du dich noch an deinen allerersten Eastern erinnern?
Jein. Also ich habe die Tage wirklich überlegt, ob es 36 Kammern der Shaolin war, ob es Todesgrüße aus Shanghai war oder ob es Meister aller Klassen war. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich nicht entscheiden und ich habe auch keine Erinnerung mehr großartig zurück.
Ja, wir beide sind nämlich alt, das kann man hier vielleicht schon mal verraten. Was uns fehlt, ist so ein langer weißer Bart und so lange weiße Haare, wie diese Meister immer in diesen Eastern-Filmen hatten. Mir ging es aber auch so, wir haben ja uns im Vorfeld so Gedanken gemacht, wie wir diesen Podcast aufbauen und wir wollten, wie gesagt, mit dieser Frage starten, die ich dir gerade gestellt habe, was war unser Erstkontakt mit Eastern? Und auch ich habe echt lange überlegt und natürlich in meiner Kindheit habe ich viel Jackie Chan gesehen, der uns vermutlich hier noch einige Male jetzt über den Weg laufen wird. Aber so das erste Mal, dass ich mit dem Eastern Kontakt hatte, war ein Film, den ich irgendwo auf VHS-Kassette gesehen habe. Ich habe jetzt wirklich mehrere Tage versucht herauszufinden, wie er hieß. Aber da ich mich nur noch so an einzelne Szenen erinnern kann, ist es mir nicht gelungen. Aber vielleicht wisst ihr es ja draußen. Es war ein Film, der sich bei mir was ist das richtige Deutsch? Siehst du mal, ich fang schon an, bei mir eingebrannt hat, weil es da eine Szene gibt, dass der Schurke jemanden ja in die Kronjuwelen fasst und dann gibt es einen Schnitt auf eine Hand, in der zwei Eier sind und diese Hand zerdrückt diese beiden Eier. Das hat sich so eingebrannt. Das war für mich das erste Mal, tritt in die Eier, aua, das weiß ich noch, das ist für meinen Erstkontakt zu Eastern.
Also ich muss tatsächlich zu, sag mir was, aber das könnte auch einfach nur irgendwie hört sich für mich eigentlich so nach Jackie Chan an.
Es war nicht Jackie Chan, da bin ich mir sehr sicher. Also es war auf jeden Fall so ein klassischer Eastern, also der so auch in der feudalen Zeit gespielt hat, aber dazu kommen wir nochmal. Also wie gesagt, wenn ihr da draußen vielleicht jetzt wisst, welchen Film ich meine, bitte lasst es mich wissen. Ich würde den gerne nochmal sehen, glaube ich, weil ich kann mich erinnern, als Kind fand ich den echt toll.
Wahrscheinlich hat er so als Untertitel der Eiergriff des Todes. Schon wow.
Genau. So stand er damals in den TV-Spielfilm.
Ich habe ganz gedacht, geil, das muss ich sehen.
Genau. Gut. Wann wird ein Film eigentlich zum Eastern? Ich meine, wenn ich jetzt sage, wir gucken einen Western, dann wissen die meisten ja davon, okay, Western, das sind Cowboys, das sind Viehbarone, das sind Saloons, das ist Wüste, das ist vor allem, das ist USA. Sven, kannst du uns vielleicht mal sagen, wann wird ein Film zum Eastern? Was sind so für dich die klassischen Merkmale, die ein Film erfüllen muss, damit du sagst, ja, ich würde sagen, das ist ein Eastern?
Also natürlich ein historisches Setting. Eine historische Kostüme, dann ist es ja meistens so, dass es irgendwo am Ende einer Dynastie oder Anfang einer neuen Dynastie stattfindet, auch gerne mit ganz viel historischen Hintergründen, die dann auch gerne mal auch ein bisschen gemischt werden. Schlecht sitzende Perücken gehören dazu, genauso wie komisch aufgeklebte Schnurrbärte. Und natürlich auch so diese Loyalitätsaspekte, also Rache, die Wuhan Kung Fu Schule gegen die Brun Li Kung Fu Schule, wer hat den besseren Drachentanz, Kappeleien viel Klamauk, Pornosynchro. Also zumindest mal später hier, obwohl, nee, das ist auch schon bei den Shaw Brothers, hast du das auch teilweise schon. Ich finde so, das sind die Aspekte, die für mich klar deklarieren, das ist ein Eastern und kein normaler Martial Arts Film.
Hm. Ja. Ja. Also ganz klar, für mich gehört zu dem Eastern, dass es natürlich in Asien spielt.
Ja, das so.
Vornehmlich Japan und China, aber wir kommen gleich noch dazu, dass es vielleicht auch noch andere Länder gibt, wo das der Eastern beheimatet sein könnte. Das Thema Loyalität und Rache ist auch ganz präsent, wirklich ganz präsent. Und so auch dieses Trope von dem einsamen Krieger, der einsame Wanderer, der Ausgestoßene, der so auf einer Reise ist und halt auf seiner Reise eigentlich niemanden wehtun möchte, aber halt immer aus irgendwelchen Gründen halt angegriffen wird. Und ich habe mal so geguckt, welcher Film steht für mich so als Paradebeispiel eines Eastern. Und da gibt's natürlich diverse Titel, auch diverse Klassiker. Aber ich dachte mal, ich nehme einen Film, der noch nicht ganz so alt ist, wobei jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Kerbholz hat, nämlich den Film Fearless von Ronnie Ju mit Jet Li. Findest du den gut?
Ich mochte den, ja. Das ist auch natürlich ein Eastern, auch wenn er jetzt noch nicht so alt ist wie die Filme, über die wir nachher auf die wir nachher auf jeden Fall zu sprechen kommen. Aber der ist da auf jeden Fall schon, also das ist ein Eastern, weil der einfach diese Thematik, der hat die nötigen Kämpfe auch, die natürlich übertrieben sind und Top Jet Li, auch wenn er mir zwischendrin, ich muss es zugeben, ein klein bisschen zu künstlerisch angehaucht ist, ich hab's dann gerne etwas grober auf die Kelle. Die Action hat mir ein bisschen gefehlt, ansonsten ist es ein toller Film, ja.
Ja. Da kommt ja auch raus, was ja auch, wie ich finde, zu einem Eastern dazugehört, nämlich, die haben ja alle so einen spirituellen, mythischen Anstrich. Das heißt nicht immer, dass sie jetzt ins Fantastische abdriften, das machen sehr viele Eastern, also ich werde am Ende der Folge auch einen vorstellen, der da wirklich komplett steil geht, aber so dieses Spirituelle ist halt wirklich oft enthalten, also dieses so zu sich selbst finden, so die innere Ruhe, dieses Yin und Yang, nenne ich es mal, das hast du auch wirklich sehr häufig und das wird natürlich auch gerade in vieles sehr stark propagiert, das ist glaube ich dann auch der Part des Films, womit du nicht so zurechtkommst oder die nicht so gefällt, kann ich auch nachvollziehen, aber das ist auch so ein Aspekt, der für mich einfach zu einem Eastern dazugehört und was man auch nicht vergessen darf, die Landschaft. Mir ist in der Recherche aufgefallen, wie viele dieser Eastern einfach nur daraus bestehen, dass, wir haben ja schon gesagt, der Wandersmann, der einsame Krieger, der unterwegs ist, aber oftmals diese Kämpfe finden ja einfach nur auf einem Feld statt, so in der freien Natur. Natürlich hast du auch natürlich Action-Szenen, die in einem Palast stattfinden, auf einem Bauernhof oder was weiß ich wo, aber wenn ich an das klassische Bild eines Eastern denke, sehe ich wirklich diesen einsamen Kämpfer, wie er auf einem Feld gegen ein, zwei Gegner kämpft. Geht dir das auch so?
Nein.
Mist.
Ich weiß. Aber ich wollte dir nicht zu viel Zucker schon zuwerfen. Es sollte ja auch okay. Ein bisschen knackig werden. Nein, ich muss sagen, tatsächlich ist für mich Eastern, also wenn ich Eastern höre, sehe ich Jackie Chan, in Meister aller Klassen mit der kleinen Sitzbank kämpfen und ja, das, was du meinst, ist natürlich klar auch Eastern, aber gehört für mich eher so in die Rubrik hier Sieben Samurai. Das ist eher so, was ich damit assoziiere. Also wenn man zu mir sagt Eastern, dann ja, muss ich automatisch klar Jackie Chan und die anderen abspulen, aber ich habe so nicht dieses Bild eines Samurais auf einem Feld, der sein Schwert gegen Boden hebt, um die Energie aufzusammeln, um die Gegner gleich in kleine Scheibchen zu schneiden. Nee, da bin ich anderer.
Okay. Das macht ja nichts. Ich habe mich trotzdem gerne, denn ich habe ja durch die philosophischen Komponenten des Eastern gelernt, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wie gesagt, der Eastern ist einfach ein sehr facettenreiches Genre, auch wenn es da halt einfach Sachen gibt, die grundlegend dazugehören. Und das ist, würde ich sagen, also aus meiner Sicht gehört auf jeden Fall zum Eastern dazu ein historischer Hintergrund. Das heißt, dass er halt in der Vergangenheit spielt, oft im feudalen Japan oder China, Kaiserreich, Feudalzeit, nennt es wie ihr wollt. Kampfkunst und Schwertkampf und oder, würde ich dazu noch sagen, sind unglaublich wichtig. Gerade halt eben diese Stilisierung des Kampfes ist schon, würde ich sagen, auch wirklich essentiell für einen Eastern. Und natürlich dann, dass die Helden halt oft so einsam sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie keine Freunde haben. Da kann man zum Beispiel Ang Lee's Tiger and Dragon hinzuziehen. Da ist ja so, Shaw Yun Fat ist jetzt kein einsamer Mensch, der ist beliebt, aber er wirkt trotzdem immer so in sich zurückgezogen. Das wären für mich so die markantesten Punkte, die ein Film für mich erfüllen muss, damit ich sage, es ist ein Eastern. Was sind bei dir die markanten Punkte?
Ja, die markanten Punkte. Also zu einem Eastern, der mir gefällt, gehört auf jeden Fall schon mal eine Pornosynchro. Ne? Das ist ganz klar. Die,
auch hier möchte ich Tiger and Dragon erwähnen.
Nein, aber zum Beispiel, ich habe mir gestern Abend, habe ich mir zum Beispiel mal wieder, den ich nachher auch vorspreche, einen der Filme angeschaut und ich habe mir den Arsch abgelacht. Und ich habe gedacht, wer zum Geier kommt auf diese Synchronisation? Wer kommt auf dieses Füllhorn an Nonsens-Sackholen Sprüchen, die mich aber immer wieder abholen und mir unheimlich viel Spaß machen? Genauso natürlich auch die Kung-Fu-Einlagen, die Kampfeinlagen. Ich mochte früher zum Beispiel gerne A Shiny's Ghost Story. Mhm. Da ist alles dabei. Und da haben wir Fabelwesen, da haben wir Wuxia, Gefliege, Gekämpfe zwischen allem möglichen drum und dran. Das kann ich mir heutzutage aber echt nimmer angucken. Bis auf ein paar Ausnahmen, die, da kommen wir auch später noch drauf, aber ich muss es jetzt gerade mal, die jetzt zum Beispiel jetzt Zui Hak in die Neuzeit transferiert hat. Also sowas wie Black Mask, wo es ja auch jede Menge Rumfliegerei gibt und 50.000 Schüsse und dann wird der Held wirbelt hier und wirbelt da und da macht's mir Spaß. Aber alles andere ist mir dann mittlerweile echt ein bisschen zu viel. Was natürlich auch, ja, nach den tollen Kämpfen, ja, ein tolles Setting, auch wenn beide Studios, auf die wir auch zu sprechen kommen, schon so einen gewissen, nee, sie sind eigentlich die Hammer-Studios des Martial Arts. Weil ja auch alles aus Pappmaché besteht, aber trotzdem und auch immer wieder in irgendwelchen anderen Filmen auftaucht, wo du denkst, die Requisite kenne ich. Aber das macht einfach unheimlich viel Spaß, weil da so viel Herzblut und auch Liebe drin steckt, auch wenn die Teile teilweise wirklich schnell runtergekurbelt werden, weil es hier ja auch die Masse macht teilweise. Aber trotzdem ist es ein schöner Eastern ist für mich so ein, du hockst dich zurück auf die Couch und hast 90 Minuten eine absolut fantastische Zeit mit geilen Kämpfen, geilem Klamauk oder halt auch die Leute, die es weniger Klamauk-mäßig mögen mit anderen Sachen. Ja, das Eastern ist ein komplettes Wohlfühlpaket für mich.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass wir vor allem auch Eastern natürlich verbinden mit Japan und China, aber Asien ist ja groß. Da gibt es ja wirklich sehr viele Länder und Nationen. Und unser Kollege Johannes hat uns einen kleinen Einspieler gemacht, wo er ein bisschen was sagt über Eastern. Und dort stellt er euch ganz kurz mal einen Film vor, der halt eben nicht aus Japan kommt und auch nicht aus China, sondern aus Korea.
Hi, hier ist Johannes. Sven und Stu wollen zu Ostern was zu Eastern machen und da habe ich gedacht, ich trage natürlich auch meinen Beitrag dazu bei. Und dann habe ich mir überlegt, tatsächlich habe ich von den alten oder älteren Hongkong- und China-Filmen gar nicht so viel gesehen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr im Podcast so sagt. Ich habe gedacht, ich mache mal etwas Aktuelleres, auch wenn der Film auch schon 13 Jahre alt ist, nämlich der südkoreanische Western oder Eastern, The Good, The Bad, The Weird, ein wunderbar schräger, überdrehter, temporeicher Film. So von der Dynamik her muss ich tatsächlich so ein bisschen an Mad Max Fury Road denken, weil trotz der relativ langen Laufzeit von, ich glaube sogar über 2 Stunden, ist hier immer Bewegung drin. Das fand ich richtig gut. Außerdem super Star besetzt. In einer der Hauptrollen Song Kang-ho kennt ihr wahrscheinlich aus Parasite. Lee Byung-hun kennt ihr wahrscheinlich aus Squid Game. Und Regisseur ist Kim Si-woon, der unter anderem auch I Saw the Devil gemacht hat. Mega cooler Film. Viel Spaß noch beim Podcast. Ciao.
Ja, The Good, The Bad and The Weird, ich habe den vor Jahren mal gesehen und fand den auch echt interessant. Das ist auch total spannend, weil ich den tatsächlich gar nicht so als Eastern benennen würde, aber natürlich hat der Johannes komplett recht, weil es ist halt quasi ein total abgedrehter Western, der halt aus Korea kommt, also dadurch kann man schon sagen, also ja, man kann den auch wirklich als Eastern deklarieren, oder?
Ja, der passt ja auch in die Zeit. Also im Endeffekt ist es ja wirklich nichts anderes als halt die japanisch, koreanische, chinesische Antwort auf die Western. Also, und das passt schon. Ich kenne ihn, ich habe ihn auch tatsächlich zweimal sogar schon gesehen. Aber irgendwo hat mir, ich weiß nicht, irgendwas hat mir noch gefehlt, aber ich könnte es dir jetzt tatsächlich nicht benennen, was mich da so ein bisschen gestört hat.
Ja, ich würde sagen, das ist schon ein sehr spezieller Film, aber der ist dabei sehr unterhaltsam und ich kann verstehen, wenn man den halt wirklich abfeiert. Ich fand ihn damals echt ganz gut, aber die Sichtung ist jetzt echt auch schon länger her. Kommen wir mal wieder zurück zu den großen zwei, nämlich China und Japan, die durch zwei, ich möchte sagen Subgenres, vor allem so, ja, den Eastern bereichert haben. Da hätten wir einmal aus China das Wuxia oder Wuxia. Wie würdest du es aussprechen?
Also ich, Wuxia.
Wuxia, okay. Und aus Japan den sogenannten Shanbara oder Kanbara. Wie würdest du es aussprechen? Ich möchte mich in aller Form bei allen Japanern und Chinesen entschuldigen.
ich hätte auch Chanbara. Ja, Chanbara, aber okay. Das jetzt ja auch so richtig ist, weiß ich.
Ja, jetzt fragt euch natürlich, cool, jetzt haben die beiden Dödel zwei Subgenres genannt oder zwei Genres genannt, wahrscheinlich auch noch falsch ausgesprochen, aber womit zeichnen sich diese Genres aus? Sven, kannst du uns mal eben kurz einen groben Umriss geben von Wuxia aus China? Was macht das Wuxia-Kino aus?
Also Wuxia-Kino macht aus mit fliegenden Damen und Herren, die sich über den Wolken bis hin in die tiefsten Abgründe der Erde auf fliegenden Steinen bekämpfen. Und es ist opulent, ist eigentlich immer opulent in Szene gesetzt. Aber wir haben auch ganz viele ethnische Konflikte, wir haben viele philosophische Themen, also Taoismus und so weiter und so fort. Muss aber auch nicht sein, es gibt auch einige Filme, die haben da einfach an der Inszenierung nur ihren Spaß dran. Da gibt's von Jet Li hier Meister des Schwertes und so, unter anderem. Oder auch den Chinese Ghost Story, die sind da ja ganz hoch oben auf dem Level. Und ja, das ist halt einfach, da wird übertrieben, wenn dann die Schwerter aufeinander krachen, dann spritzen Funken und es wird alles noch eine Stufe höher gehoben, als es sowieso schon ist. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja.
Und da haben wir noch den Shanbara aus Japan und ich tut mir wirklich leid, ich habe da Probleme, das richtig auszusprechen. Warum nennen sie sich einfach Heinz? Ne?
Ja.
Das Heinz-Genre aus Japan, nein, das Shanbara-Genre. Und das ist halt wesentlich geerdeter. Das ist auch, also das ist halt japanischer einfach, weil es aus Japan kommt, aber es ist mehr so geeicht so auf Schwertkampf. Gerade das Thema Samurai und Ronin ist da sehr präsent. Die Schwertkämpfe sind auch, ich möchte nicht sagen unbedingt jetzt realistischer, aber ich möchte sagen, das Wuxia-Kino ist dann schon wesentlich märchenhafter, auch in der Umsetzung. Da wird auch wesentlich aktiver gekämpft. Dafür ist halt das Shanbara-Kino dann eher geerdeter, auch durchaus brutaler. Wie gesagt, es kommen vermehrt Schwerter zum Einsatz. Rache ist da ein sehr großes Thema. Tragik kommt da auch vermehrt vor. Und so die prominentesten Filme, die ich jetzt dazu benennen könnte, sind Die Sieben Samurai, Lady Snowblood oder halt eben auch 13 Assassins. Sven, Wuxia oder Shanbara, wo fühlst du dich mehr zu Hause?
Oh, ja, wie gesagt, also eigentlich war es ganz frühes Wuxia-Kino. Das hat mich eher, ich glaube aber auch einfach, ich habe damals, lang ist's her, im ZDF mir nachts extra den Wecker gestellt, also klar durfte ich dann gucken und alles, ne? Heimlich den Wecker gestellt. Die liefen da also nachts ZDF Samstag, irgendwie, ich glaube 0 Uhr oder halb eins, haben die da immer so jeden Samstag einen Kracher serviert. Halt vorübergehend eigentlich, also meistens Shaw Brothers Filme, halt Bruce Lee und so. Oder auch die 36 Kammern. Und da haben sie, glaube ich, auch einen gezeigt, wo mir die Tür geöffnet hat. Aber ich kann dir auch nimmer genau sagen, welcher es war. Klar waren die alle damals geschnitten, also ich musste die dann auch irgendwie nochmal, ich habe die dann meistens eh nicht verstanden, weil dann die Hälfte irgendwie halt gefehlt hat und das alles überhaupt keinen Sinn gegeben hat. Aber da habe ich das erste Mal irgendwas mit Wuxia gesehen und hatte dann echt mein Faible für und habe mir auch alles dann halt reingezogen, von Jet Li bis sonst wem, was da alles so rumhüpft durch die Gegend. Und es hat mir Spaß gemacht. Und die haben das ja auch dann später in die Neuzeit transferiert, auch hier so zu Hack mit zum Beispiel jetzt Silver Fox oder hier Black Mask. Und da geht es. Aber wenn ich mir halt, wie gesagt, so Chinese Ghost Story, das ist mir dann too much. Und ich würde mich dann tatsächlich eher dem Wuxia-Kino zuordnen, weil, wie gesagt, also hier Sieben Samurai, den habe ich mir irgendwann mal auf DVD reingezogen, weil der halt einfach nicht im normalen Fernsehen gelaufen ist. Also sowas läuft nicht im normalen Fernsehen. Damals.
Ja. Das Shanbara-Kino hatte ja auch so eine kleine Renaissance dank Kill Bill, also der von mir gerade erwähnte Lady Snowblood war ja auch so Vorlage oder eine der Filme, die wo sich Tarantino sehr deutlich bedient hat. Und ich würde es so sagen, ich glaube, das Wuxia-Kino ist für mich das Kino, was besser konsumierbar ist, was unterhaltsamer ist, was auch natürlich künstlerisch seine ganz tollen Aspekte bietet. Das Shanbara-Kino ist aber, wie gesagt, einfach ein bisschen bodenständiger, geerdeter. Ich glaube, es ist schwer, diese beiden Genres so miteinander zu vergleichen, auch wenn sie oft auch wenn wir das gerade versuchen. Ich könnte mich jetzt wirklich nicht final entscheiden. Ich glaube, wenn ich einfach eine gute Zeit haben möchte, würde ich Wuxia gucken. Wenn ich mich cineastisch beeindrucken lassen möchte, außerhalb der Kämpfe, würde ich das Shanbara-Kino, glaube ich, benutzen dafür.
Ja.
Es ist echt schwer,
ja, aber, ja,
finde ich.
Aber es stimmt schon. Ich denke auch, dass Shanbara hat eher ernstere Themen, während der Rest halt eher so ein bisschen auf Unterhaltung ausgelegt ist. Also, ja. Es soll beides Unterhaltung sein, klar, aber Wuxia ist so eher so die pfälzische Light-Version. Leicht verständlich. Und wenn du das vor 10 Minuten vergessen hast, was sie da gebabbelt haben, ist eh scheißegal, weil es geht sowieso gleich wieder rund. Während du halt bei anderen Sachen da echt aufpassen musst. Und ich, ja, also mit Akira Kurosawa, also ich mag die Sieben Samurai gerne. Es ist jetzt aber auch kein Film, den ich mir irgendwie im Jahr einmal reinziehen würde.
Der ist halt filmhistorisch, ist der halt unglaublich interessant, weil du da Sachen halt siehst, wo du echt denkst, ach, daher kommt das.
Und auch so die Folgewerke mit Ran, die Schlachten, absolut Wahnsinn in Szene gesetzt. Also was die damals schon aufgefahren haben, ist echt der Hammer gewesen. Aber ist halt auch, weil ich mag auch lange Filme, ich habe nichts gegen lange Filme, ich habe auch nichts gegen ruhige Filme, aber die sind mir dann tatsächlich, da muss ich mich drauf wirklich Stunden konzentrieren. Und ist jetzt nichts für nebenher mal 90 Minuten Spaß haben. Ja, die Wuxia sind leichter zu konsumieren auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Ein Land, beziehungsweise eine Stadt, die ja auch wirklich sehr wichtig ist für den Eastern, ist Hongkong. Wir wissen ja, Hongkong war lange Zeit unter britischer Führung und deswegen konnte man dort Sachen machen, die halt in China sonst nicht möglich waren. Und aus Hongkong kommen zwei der, ich möchte sagen, wichtigsten und größten Studio, wenn es um Eastern geht. Nämlich einmal die Shaw Brothers und dann Golden Harvest. Und ich weiß noch, was ich schon als Kind relativ schnell registriert habe, wenn dieses Golden Harvest Logo kommt, diesem Bom, Bom, Bom. Dann war mir klar, ich wusste dann immer, okay, ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Nämlich halt eben Action, oft natürlich Jackie Chan. Und deswegen war immer so Golden Harvest, ich möchte nicht sagen, ein Qualitätsmerkmal. Aber das war halt einfach klar, okay, du wusstest, was jetzt kommt. So ein bisschen wie, wenn du als Kind das Disney-Logo gesehen hast, wusstest jetzt diesen Trickfilm. Und bei Golden Harvest wusstest du, okay, jetzt gibt's Fratzengeballer.
Ja, absolut. Nee, das ist somit eins, also ich meine, das auch das Shaw Brothers Logo hat ja auch einen gewissen Einspiel, aber das sind einfach diese Logos, wo du schon, wie du schon gesagt hast, du weißt, was kommt. Das ist, wenn das Canon Logo kommt, weißt du auch, was kommt. Also, naja, meistens.
Wenn ihr einen Special Podcast zum Thema Canon haben wollt, also Canon Films, nicht Canon die Kamera, dann meldet euch, weil ich kenne hier eine Person bei mir, die dafür sterben würde, einen Canon Podcast zu machen, nicht wahr?
Och, ja, ich wäre schon bereit mitzumachen, wenn man mich nett fragt.
Aber lass uns mal bitte die Golden Harvest mal kurz auf Seite stellen und mal mit den Shaw Brothers anfangen. Denn die waren ja zuerst das. Waren, glaube ich, nicht die ersten, die Eastern oder solche Filme gemacht haben. Also, wenn nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber die wurden ja 1958 gegründet von Ron Ron Shaw und seinen Brüdern. Der Name Ron Ron, also geschrieben wie das englische Wort Rennen, zweimal und dann Shaw, fand ich schon sehr amüsant. Und die Shaw Brothers waren halt wirklich lange Zeit, so in den 60ern und 70er Jahren, das führende Studio für Martial Arts Filme. Und die haben halt Klassiker gemacht, wie die 36 Kammern der Shaolin, die ganzen Fortsetzungen, den One-Arm Swordsman und waren auch frühe Förderer von Bruce Lee. Also die haben wirklich viel getan für das Martial Arts Kino. Und ich glaube sogar, ist es der erste Kill Bill, wo der sogar beginnt mit dem Shaw Brothers Studio Logo? Mhm. Ich glaube ja, ne?
Ja.
Ne? Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie wichtig die wirklich waren. Dann aber kam 1970 was, ein Konkurrent auf. Kannst du uns aufklären, was 1970, welches Studio da gegründet worden ist?
Und zwar wurde dann mein Lieblingsstudio gegründet, Golden Harvest, von Raymond Chow und Leonard Ho. Und das ist das große Konkurrenzstudio. Wobei ich auch gestern noch mal ein bisschen auch recherchiert habe, da dachte ich, naja, guck mal, ich meine, Golden Harvest hat auch schon einen Haufen Filme gedreht, also mehrere hundert, aber an die Shaw Brothers mit über 1000 kommen die halt nicht dran. Und dadurch kam halt eher, also die haben halt eher die Sammo Hung, Yen Biao, Jackie Chan, die sind eher so in die Neuzeit eingestiegen. Die haben zwar auch so ein paar klassische noch gemacht, keine Frage, aber waren eher dann halt so mit der Jetztzeit beschäftigt, also damals 80er.
Ja, also ich glaube, als wir das geguckt haben, da war es schon so, dass die Shaw Brothers vielleicht noch so ein Echo waren, ja, aber Golden Harvest war schon, glaube ich, wirklich da ganz groß, muss man ganz klar sagen. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich die Shaw Brothers wirklich wahrgenommen hätte damals. Golden Harvest auf jeden Fall. Aber erst, als man sich so ein bisschen so damit auseinandergesetzt hat, wie ist die Geschichte dieser Filme, dann kam halt Shaw Brothers auf und erst dann habe ich gemerkt, ach so, den habe ich ja schon mal gesehen. Okay, dann ist er von den Shaw Brothers. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt hier, so verglichen mit den Hammer Studios. Und ich finde, das passt ganz gut, weil Hammer hat ja so diese Nische mit diesem, ich nenne es mal klassischen Gruselfilm, Dracula und solche Sachen. Und ich glaube, dass die Shaw Brothers, genau wie die Hammer Studios, halt irgendwann einfach überproduziert haben und irgendwann, glaube ich, auch so viel rausgeschmissen haben an Film und nicht rausgeschmissen, sondern produziert haben an Film, dass es irgendwann einfach too much war.
Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, wenn du dir so die Kulissen mal anguckst, da siehst du halt auch, wie bei den ganzen 90ern B-Movie oder halt auch natürlich bei den Hammer Studios, dass das Pappmaché ist. Ja, da wurde ja nicht mal ein großer Hehl draus gemacht. Das hast du sogar schon als Kind gerafft, dass das nicht echt ist. Das sind doch keine Steine, das ist doch irgendwie gemalt. Und ja, die wurden natürlich mehrfach verwendet. Genauso wie die Schauspieler. Du findest, ob es jetzt bei Shaw oder bei Golden Harvest ist, immer wieder Die Schauspieler treffen sich immer. Du siehst immer, der eine spielt da, also wenn es jetzt keine großen Namen sind. der eine spielt dann da wieder den Meister, der irgendwie durch die Einöde zieht, weil er einen fast umgebracht hat und will aber seine Kampfkunst weitergeben. Den hast du dann vielleicht in zwei Filmen später ist es dann der Onkel von dem und dem. Und was ich halt auch ganz interessant finde und was halt auch eine Menge an Infos ist, wie diese ganzen Sachen auch verwoben sind. Also von den Schauspielern untereinander. Wer dann da und da mitspielt, wer sich da und da durch Zufall reingemogelt hat und dann eventuell zum Star geworden ist oder zum Beispiel auch John Woo, der bei den Shaw Brothers reingestiffelt ist und hat gemeint, was kann ich tun? Und da angefangen hat, Botengänge zu machen und irgendwann zum Assistenzproducer aufgestiegen ist und dann auch wieder gewechselt hat. Und das gehört alles so zusammen. Das ist so ein immenser Brei, das ist jetzt böse ausgedrückt, aber was da halt alles rausgekommen ist, Wahnsinn.
Ja, ja. Das, also wirklich, das ist eine unglaublich tolle und vielseitige Historie, die wir hier auch gar nicht in Gänze abbilden können. Die ist wirklich sehr vielseitig. Da kann ich euch nur wärmstens empfehlen, lest euch da selbst mal rein. Ich kann hier auch noch vielleicht einen Tipp geben. Vielleicht kennst du den Film. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation aus dem Jahre 2019, die heißt Iron Fist and Kung Fu Kicks, wo auch so ein bisschen auf die Historie des Martial Arts Kinos, also auch des Eastern eingegangen wird. Da kommen dann auch aktuelle Leute zu Wort, zum Beispiel Scott Adkins redet über seine Einflüsse. Der leider kürzlich verstorbene Richard Norton ist da zu sehen und das ist eine sehr schöne Dokumentation, die ich euch nur ans Herz legen kann, die aber leider aktuell nirgendwo im Stream verfügbar ist und ich glaube, die gibt's noch irgendwie als DVD oder so. Also wenn euch das irgendwie interessiert und ihr habt irgendwie 10 Euro locker, kann ich euch die wirklich empfehlen. Kennst du die?
Nee, ich habe mir sie gerade aufgeschrieben. Es ist auch echt schade, ne? Es gibt ja ein paar ganz gute Dokus, aber so eine richtig gute, aufgearbeitete Doku so über Martial Arts, gerade so Eastern und gerade halt so die 70er, 80er und was halt dann daraus resultiert ist, gibt's irgendwie leider nicht, gell?
Vielleicht gibt es sie, aber sie ist mir nicht bekannt. Und man muss auch sagen, ich möchte auch, glaube ich, gar nicht, dass es eine Doku gibt, die das versucht, weil ich glaube, das wäre echt überfordernd. Das ist nämlich echt viel. Aber so eine, weißt du, so eine schöne Doku-Miniserie.
Ja.
So 8 Teile, ja. 8, ja. Weißt du, das wäre fein. Das würde ich mir gerne angucken, auf jeden Fall.
Also die Leute, die in The Search Off machen, können sich da auch gerne mal an Martial Arts Eastern, Golden Harvest und so bedienen. Das wäre was Feines.
Ja, ja. Sven, bist du bereit für eine echt fiese und hinterhältige Frage, die ich vorbereite?
Ja, meinetwegen.
Zum jetzt diesem Shaw Brothers oder Golden Harvest. Ganz subjektiv, aus deiner einzigartigen Sichtweise, was sagst du? Welches Studio hat mehr für den Eastern oder den Martial Arts Film getan? Die Shaw Brothers oder Golden Harvest?
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass es kommt und das ist echt schwer, weil ich glaube persönlich, und da habe ich mir auch tagelang immer wieder Gedanken dazu gemacht. Und
er hat mich Mitternacht angerufen, deswegen kann ich ja.
Und zwar ist es einfach unter anderem die Rolle und Bedeutung von Bruce Lee. Hm. Weil ich glaube, also nicht nur, dass er den Eastern oder den Martial Arts Film, also klar, er hat ihn nach Amerika gebracht, ne? Enter the Dragon, der erste in Amerika produzierte Martial Arts Film, der dann dort wirklich so ein bisschen, also die Aufmerksamkeit auch auf dieses Genre gezogen hat. Und das war halt Shaw Brothers. Und wenn du dann halt weiter guckst und ich meine, okay, gut, also dass Jackie Chan jetzt, der hat ja damals schon, ich weiß gar nicht, sind die beide ungefähr gleich alt gewesen? Nee, ich glaube, Jackie Chan war ein bisschen jünger. Aber ja, halt auch so diese Bedeutsamkeit, was dieser großartige Kampfsportler halt bewegt hat und wie viele Leute halt aufgrund Bruce Lees angefangen haben, Martial Art zu machen. Ja, fangen wir jetzt mal mit Scott Adkins an, Van Damme und wer sich noch alles hat inspirieren lassen. Ich weiß halt nicht, wenn Bruce nicht diesen großen Impact gehabt hätte, ob wir das dann tatsächlich so genießen könnten, auch so mit den Einflüssen auf, die es natürlich auch aufs westliche Kino, aufs Action, aufs US-Action-Kino gehabt hat. Ja, ob es ohne das überhaupt, ohne ihn überhaupt das gäbe. Das ist so das, wo ich dann sage, okay, dann muss ich halt bei den Shaw, oder nee, war das Golden Harvest?
Nee, Bruce Lee war
Bruce Lee's Shaw, gell?
Die haben.
Ich bin ein Golden Harvest Fan, weil ich einfach, wie gesagt, hier so Jackie Chan, Yen Biao und Sammo Hung und so weiter und so fort, das ist so, mit denen habe ich meine Kindheit verbracht. Aber ich glaube, von der Wichtigkeit her dürften es die Chance gewesen sein. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Tatsächlich habe ich keine Antwort darauf gefunden. Ich fand aber deine Argumentation echt gut. Und ich glaube, ich würde dir auch beipflichten. Also natürlich, da muss man ganz klar sagen, beide sind unglaublich wichtig dafür. Und beide sind unglaublich groß oder bahngroß. Die Shaw Brothers gibt es ja so jetzt auch nicht mehr so. Und ich glaube, auch Golden Harvest ist mittlerweile in eine andere Firma aufgegangen. Ja. Aber Bruce Lee ist halt unglaublich wichtig. Und Bruce Lee ist ja so ein bisschen die gleiche Frage, die du dir auch stellen kannst bei einem James Dean, wo du halt auch nicht weißt, was wäre aus dem noch geworden. Ich meine, was wäre aus Bruce Lee geworden? Ne? Dadurch, dass er halt so früh und so tragisch von uns gegangen ist, wissen wir es nicht. Und das hat dafür gesorgt, dass seine Legende halt so groß ist. Und natürlich hat es, das darf man auch nicht vergessen, dafür gesorgt, dass es ja eine Bruceplotation-Reihe gab. Hm. Also wo wirklich Leute dann, die ein bisschen aussahen wie Bruce Lee, die hießen dann nämlich Bruce Lee mit Doppel-E hinten, sondern einfach mit I oder was weiß ich, was es alles gab. Oder Brian Lee oder Bobby Lee. Und die haben halt dann gekämpft. Ne? Und ganz viele von diesen Sachen waren halt furchtbar. Da müsste ich drüber reden, aber ich habe mir die damals angeguckt, weil es war halt eben Action, das wollte ich halt sehen. Und das hat ja wirklich dann auch den Rubel oder den Yen rollen lassen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch die Frage, wie verwerflich moralisch ist das? Das kann ich jetzt hier nicht beantworten. Aber die Frage, welches Studio hat mehr für den Eastern getan, würde ich sagen, Shaw Brothers, einfach weil die den Anstoß gegeben haben. Mhm. Das soll nicht sagen, dass das Golden Harvest unwichtig ist. Gott bewahre. Die sind vielleicht, wenn man es genau betrachtet, vielleicht sogar noch wichtiger, weil sie halt eben die Extrameile gegangen sind, weil gerade Golden Harvest auch so Leute bekannt gemacht hat wie Jackie Chan. Und wie gesagt, Jackie Chan ist heute noch aktiv. Ich möchte nicht sagen, dass seine letzten Filme gut waren, und sie waren sie nicht, aber Jackie Chan ist halt einfach eine Hausnummer. Es ist einer der größten Actionstars der Welt. Nicht nur in Asien, sondern der Welt. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Aber, und ich mache jetzt hier den Endpunkt, ja, bei mir ist auch Shaw Brothers.
Ja, ich denke, die haben einfach die Tür so weit aufgestoßen, dass der Rest mit durch konnte. Und ja, ich glaube halt wirklich, dass es ohne die Chance Golden Harvest auch nicht, vielleicht nicht so gegeben hätte. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich denke, von der Wichtigkeit her, ja.
Ja. Wir haben mal unsere werte Kollegin, die Schlogger, liebe Grüße, gefragt. Liebe Schlogger, was verbindest du mit Eastern? Weißt du überhaupt, was das ist? Und sie hat uns eine liebenswerterweise eine Antwort geschickt. Und bitte, ihr seid nicht irritiert, aber warum auch immer hat die Frau das aufgenommen, während sie beim Halbmarathon war?
Hi, ich bin's, Schlogger. Ich bin der große Filmprofi beim Telestammtisch. Das heißt, als ich den Begriff Eastern gehört habe, dachte ich erstmal, hä? Was ist das denn? Also, keine Ahnung von nix. Erstmal gegoogelt. Eastern sind anscheinend Western-inspirierte Filme aus Asien oder auch Martial-Arts-Filme. Habe ich dann gegoogelt, dann wurden natürlich auch direkt ein paar Beispiele angezeigt, von denen ich dann auch welche gesehen hatte, ohne den Begriff Eastern zu kennen. Das heißt, mein absolut überhaupt nicht Geheimtipp, aber Tipp für Einsteiger und Leute wie ich, die überhaupt keine Ahnung haben von Eastern: Wenn ihr nur einen Film gesehen haben müsst, dann muss das The Raid 2 sein. The Raid 1 ist egal, guckt euch The Raid 2 an und danach müsst ihr eigentlich mehr gesehen haben. Am besten guckt ihr noch ein Making-of hinten dran an, damit ihr seht, mit welchen geilen handwerklichen Tricks die das hier alles gemacht haben. Mein Tipp zu Eastern, denn diesen Begriff kenne ich natürlich schon, seit ich geboren wurde, The Raid 2. Viel Spaß!
Vielen Dank, liebe Schlogger. Ich finde den Einspieler unglaublich interessant und ich weiß, dass jetzt bestimmt irgendwelche Experten mit den Augen rollen werden und sich sagen, The Raid 2 ist kein Eastern. Ne? Und ich muss auch sagen, ich würde The Raid 2 nicht als Eastern deklarieren. Ich würde aber auch sowas wie Police Story mit Jackie Chan oder Raging Fire mit Donnie Yen nicht als Eastern bezeichnen. Würdest du das tun, Sven?
Nein, auch über diese Frage habe ich mir sehr lange den Kopf zerbrochen, weil wir hatten ja am Anfang schon unsere Definition des Easterns und Eastern bedeutet ja jetzt nicht bloß, weil er fernöstlich gedreht ist, ist es gleich automatisch ein Eastern. Es ist halt eine konsequente Weiterentwicklung mit neuen Elementen, auch vom westlichen Kino, wo sie sich natürlich auch bedienen. Aber als Eastern würde ich es nicht bezeichnen. Ich weiß auch noch, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber bei uns war es dann, am Anfang haben wir, glaube ich, auch gar nicht Eastern, da hieß es immer Film mit Jackie Chan. Und später kam dann der Begriff Kung-Fu-Filme dazu. Mhm. Und irgendwann hat sich's dann in entweder Kampfsportfilm oder Martial Arts.
Ja, das erste Mal, dass ich den Begriff Martial Arts gehört habe, war, als ich irgendwie als Jugendlicher über die Serie Martial Art, Martial Law hieß das, mit Sammo Hung, die lief auf Fox, wo sie es irgendwie geschafft haben, den großen Sammo Hung, und wir müssen jetzt auch dieses Fass nicht aufmachen, weil dann wird dieser Podcast wirklich elend lang. Aber lasst euch gesagt sein, Sammo Hung ist auch eine wirklich unglaublich wichtige Größe für den Eastern, beziehungsweise für das Martial Arts
Kino. Absolut.
Und in Martial Law spielt er halt eben einen Asiaten, der in Amerika, so ein bisschen wie Rush Hour, könnt ihr euch das vorstellen, nur als Serie. Und da habe ich jetzt erstmal diesen Begriff Martial Law und Martial Arts kennengelernt. Aber bei mir war es als Kind auch so, das waren Kung-Fu-Filme. Mhm. Egal, ob die jetzt Karate, Taekwondo oder Schattenbox gemacht haben, das war Kung-Fu. Fertig. Ne? Und so habe ich es kennengelernt. Und Sven und ich, wir haben mal ein bisschen geguckt, weil wir es halt total interessant finden, weil es ist ja nicht so, dass die nicht nur Schlogger sieht das so, dass was wie The Raid halt ein Eastern ist. Und Leute, um das klar zu machen, The Raid 2 ist für mich einer der absoluten super Actionfilme. Es ist für mich einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten. Und ich liebe diesen Film. Deswegen bin ich total froh, dass die Schlogger den genannt hat, weil es beweist, dass die Frau Geschmack hat. Das beweist sie aber auch oft genug, weil sie mit mir podcastet. Schocker mit Schlogger, hört mal rein. Kleiner, hier. Seitenwerbung sei mir gestattet. Okay, ich komme zurück zu unserem Hauptthema, nämlich sind diese Filme, also wie Raid, Police Story, Raging Fire, sind das wirklich Eastern? Und wir haben mal so ein bisschen geguckt und ein bisschen Pro und Kontrast zusammengetragen. Und tatsächlich sind wir auf zwei Pros gekommen, also zweimal Argumente gefunden zu sagen, ja, das sind Eastern, haben aber drei Kontrast auch gefunden, zu sagen, nee, das sind eben die Punkte, warum es für uns klar ist, es ist kein Eastern. Sven, möchtest du mal eben kurz die zwei Pro-Punkte vortragen, die wir haben?
Als Pro hätten wir natürlich die asiatische Herkunft, den Fokus auf Kampfkunst, also in diesem Fall ist es Parakansilat, um Ehre und Pflicht natürlich, Einzelkämpferheld, ne, was Yoda ja ist. Dann haben wir natürlich auch die Themen wie Loyalität, Gerechtigkeit, und diese Themen sind sehr zentral.
Genau, also das sind klare Punkte, wo ich sage, ja, das passt zu The Raid 2, und ich bleibe einfach mal bei The Raid 2 oder dem The Raid-Film einfach so als zentralen Kernpunkt dieses Abschnitts jetzt. Jetzt habe ich die Kontrapunkte. Das hat mir einmal die zeitliche Verortung. Denn The Raid spielt ja in der Gegenwart. Da fehlt also das Historische, und vor allem es fehlt auch der mythische Kontext, das Spirituelle, das fehlt auch komplett. Der zweite Punkt aus der Kontraliste ist, spirituell gibt's da nichts. Und halt eben auch übernatürlich ist da nichts drin. Wobei man sich sagen kann, das, was Ico Weiss in The Raid 2 einsteckt, der steht immer noch okay. Da kann man sagen, bisschen Fantasy ist da drin, aber ja, okay, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der Kontrapunkt. The Raid hat halt Martial Arts Action, sogar sehr gute, aber eben auch andere Action. Also wir haben eine Autoverfolgungsjagd, wir haben eine Schießerei, ja. Und das gehört auch mehr so zum Action-Kino, aber nicht so sehr zu der klassischen Eastern-Erzählung. Mhm. Das sind so die drei Kontrapunkte. Und unser Fazit ist, dass The Raid, dass das Erbe des Eastern, das hat er einfach. Ja, es geht ja auch da um ein bisschen um Kampf, den Kampfstil, um Kämpfe, aber auch so ein bisschen um das Ethische, weil ja der Held Rama, gespielt von Ico Weiss, ja auch über sich hinauswachsen muss und ja auch immer versucht, das Gute zu tun. Ja, aber trotz allem ist es The Raid 2, Police Story, dann doch mehr modernes Action-Kino als halt eben Eastern. Das zu diesem Schluss sind wir gekommen. Oder Sven, siehst du das gerade ein bisschen anders? Hast du gerade so einen Heureka-Moment, denkst du, warte, nein, ich habe gerade das Totschlag-Argument gefunden, dass The Raid 2 doch ein...
Nein, aber ich habe mir gerade eben ist mir eingefallen, dass ich doch schon auch ein paar Eastern kenne, wo auch Schusswechsel stattfinden. Klar liegt der Hauptaugenmerk auf Martial Arts, aber wo auch geschossen wird. Aber trotzdem ist für mich, nein, also für mich sind halt wirklich Eastern die Punkte, was du jetzt halt schon aufgezählt hast, ne? Also diese historische Mittelalter oder ja, was heißt Mittelalter? Halt dieser historischen diesen historischen Aspekt. Und ja, das, ja, für mich ist auch, so sehr ich die Raid-Filme verehre und vergöttere, ist es halt ein Martial Arts Film. Ja, das ist, ja, das ist einfach so das, was ich vorhin auch gemeint habe, so diese konsequente Weiterentwicklung. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass du ja mittlerweile, ich meine, okay, manchmal ist es auch ein bisschen Panne, zumindest für mich, weil ich dann lieber gerne auf die Fresse hätte, anstatt Drama. Aber es gibt ja ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Martial Arts Action Dramen oder halt auch diese Action Thriller. Also ich weiß nicht, kennst du Killzone SPL mit Sammo Hung und Donnie Yen?
Ja.
Das ist zum Beispiel, der hat, also neben wirklich grandiosen und hammerharten Fights, auch noch eine relativ gute Story. Hm. Die dich am Schluss auch so ein bisschen, wo du denkst, ja, okay, jetzt das muss ich jetzt erstmal kurz sacken lassen, weil das bin ich eigentlich für die Art von Film in dem Sinne nicht so gewohnt. Und ja, sie haben sich da in eine, finde ich, eine ganz tolle Ecke bewegt, auch wenn ich nichts gegen zwei Stunden nur auf die Fresse habe. Ja, das kann mich genauso begeistern.
Wollte ich gerade eben sagen, natürlich.
Nein, aber es ist, außer die koreanischen Sachen, die Man from Nowhere und so, du hast da immer noch eine gewisse Story außenrum und es ist jetzt auch von dieser Blödelei, klar hast du trotzdem als noch Overacting, ne? Das gehört einfach dazu, das ist einfach auch Teil des fernöstlichen Kinos, aber du hast halt auch noch mittlerweile, geben sie sich dann schon noch so ein bisschen Mühe, um halt auch noch eine Story außenrum zu basteln, die einem dann auch so ein bisschen noch zusagt, also das machen sie wirklich gut.
Ich weiß nicht, warum mir gerade der Vergleich kommt, aber es ist so ein bisschen wie die Serie Justified. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Western-Serie deklarieren, aber für viele hat das einfach so ein Western-Vibe. Zum einen, weil die Hauptfigur so als Lone Rider mit Cowboy-Hut auch unterwegs ist und weil du halt viele Geschichten relativ einfach auch auf so ein Western-Setting kannst übertragen lassen. Und deswegen glaube ich, dass ich verstehen kann auch total, warum Leute glauben oder der Meinung sind, so Sachen wie Raid 2 sind Eastern. Und letztlich, hey, wenn für dich das Gefühl hast, es ist ein Eastern, so sei es. Also das ist jetzt nichts, was dem Film oder deinem Filmresümee schlagen wollte. Aber es ist schon echt gerade interessant, weil es gibt ja auch Filme, also zum Beispiel, ich dachte mir, so ein, mir fällt gerade kein passendes, nur doch, hier, pass auf, das Remake von Die glorreichen Sieben von Antoine Fuqua mit Denzel Washington, Chris Pratt. Ich finde den echt sehr unterhaltsam. Und das ist natürlich klar, es ist ein Western. Aber ich finde den von der Inszenierung her, ist das für mich tatsächlich einfach mehr ein Actionfilm als ein Western. Ne? Also es ist schwierig, da teilweise so die Grenzlinie zu ziehen. Ich glaube, es ist auch einfach eine Sache, die man subjektiv für sich selbst entscheiden muss. Und ganz ehrlich, wenn ihr sagt, Harry und Sally ist für mich ein Eastern, bitteschön.
Aber klar, also Glorreichen 7 finde ich schon ein Western. Natürlich ist die Action deutlich mehr als im Original, das ist keine Frage. Aber nee, ich finde es auch toll, gerade so, auch dass man, ich weiß nicht, ob mir da drauf jetzt noch irgendwie noch in einem gesonderten Part zu sprechen kommen, aber das ist auch noch was, wo mir wirklich so tagelang irgendwie immer so wie so ein kleiner Blitz durchs Gehirn gefahren ist, eine Fehlzündung, die gesagt hat, aber du weißt, was wird aus Kampfkunstlegenden, die, oder auch aus Regisseuren, die von diesem Genre nach Hollywood übersiedeln, um nochmal dick abzusahen. So dieses Thema, die werden verheizt, die kriegen viel zu viel Auflagen, die, wo ich mir denke, lass die Leute doch machen, Herrgott. Aber ja, also wenn du mal, ich meine, Donnie Yen wurde auch die ganze Zeit groß eigentlich verheizt, bis auf John Wick. Und da kamen ja viele Leute erst dann auf den Trichter, oh, es gibt sowas wie Donnie Yen. Ich meine, klar, wenn man sich in diesem, man muss ja auch sagen, dieses Kampfsport Martial Arts ist trotz aller trotz aller Beliebtheit.
Popularität.
Trotz aller Beliebtheit.
Sprich mir nach. Popularität.
Trotz aller Popularität immer noch eine Nischensache.
Wobei, da muss ich gleich intervenieren, allein durch das Internet ist es und die einfache Verfügbarkeit ist es, glaube ich, schon gewachsen. Wir können ja wirklich mittlerweile Filme gucken, die hätten wir sonst nie sehen können. Also überleg mal, das hat jetzt mit Island zu tun, aber dank solcher Sachen wie Netflix sind Sachen wie Squid Game oder Haus des Geldes, die sonst nur in ihrer Heimat vermutlich populär gewesen wären, sind ja wirklich weltweit zum Phänomen geworden. Ich glaube deswegen, das führt auch dazu, dass der Island einfach auch breiter gefächert ist. Überleg mal, The Raid lief im Kino bei uns. Also schon der erste Teil, das ist halt der Wahnsinn gewesen. Das ist einfach, weil sich die Zeiten geändert haben. Damals, als es halt noch Filme nur auf Celluloid gab, wobei das dann natürlich auch eigene Anreize hatte und das halt auch eine schöne Zeit war, wäre das, glaube ich, nicht so einfach möglich gewesen. Ne?
Ja, aber was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, ich habe halt auch natürlich über Social Media und so verschiedene japanische, also Hongkong-Firmen, Filmfirmen oder koreanische oder auch Schauspieler halt natürlich geliked. Und da siehst du dann so, was so über das Jahr rausgekommen ist. Und wir kriegen leider immer nur so ein bisschen was ab, wo ich mir denke, ey, gerade den und den würde ich echt gern in Deutsch sehen. Mhm. Und aber was man halt auch sagen muss, und das kriegt man ja auch überall erzählt, ist auch ganz einfach, dass diese Lizenzen wohl dermaßen teuer sind, dass man da halt auch gucken muss, dass da halt auch der Reibach, oder dass da auch der Yen rollt, sonst kann sich der deutsche Publisher sich das einfach nicht leisten. Ne?
Ich würde gerne mal einen kleinen Themenwechsel jetzt machen, und zwar ein Thema, was glaube ich schon wichtig ist, was wir jetzt aber auch nur ganz kurz anreißen können, halt auch, weil wir keine Experten sind und vor allem vielleicht auch, weil wir das falsche Geschlecht haben. Und zwar lass uns mal bitte ganz kurz über das Thema Frau im Eastern sprechen. Mhm. Weil du hast das angeführt, das Thema. Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel und ich dachte, okay, können wir gerne mal machen. Und dann habe ich überlegt und dann dachte ich mir so, ja klar, also klar, du hast bei Lady Snowblood zum Beispiel, ne, beim Shambara aus Japan hast du relativ viele Frauen. Natürlich gab es auch beim Wuxia auch wehrhafte Frauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Wuxia-Kino denke, an Martial-Arts-Kino denke, denke ich hauptsächlich an kämpfende Männer. Und die Frauen sind halt entweder so die bösen Hexen, wie in Tiger and Dragon. Wobei Tiger and Dragon natürlich auch wehrhafte Frauen hat, mit Michelle Yeoh und Zhang Yiji, das sollte hier gesagt sein. Aber so aus meiner Wahrnehmung war, ja, die Damsel in Distress ganz klassisch bei Eastern. Was fällt dir ein, wenn ich sage, was verbindest du mit Frauen und Eastern?
Oh, also neben Michelle Yeoh gibt es da natürlich einige, aber es ist mir auch so bei, ich habe mir auch die Tage natürlich mir halt einige Eastern mal wieder reingezogen und da ist es auch so, sogar in den 70ern, die Frauen sind da mit dabei. Da wird mit trainiert, da wird mit gekämpft. Natürlich hast du auch einige, die so diese klassischen Rollenklischees haben, aber auch mit denen würde ich mich nicht anlegen, weil auch die machen aus dir ein kleines Reißbällchen. Und ich fand das schon immer faszinierend, einfach auch, wenn du dir das im Gegensatz, und das war in den 70ern, ja, wenn du dir dann die 70er Kino anguckst, wie es westliches Kino ist, wo die Frau eher so, ja, du bist das verletzliche Wesen, das hinterm Herd jetzt aufpassen muss, mach uns lieber was zu essen, wenn wir zurückkommen und getötet haben, haben wir nämlich verdammt viel Hunger. Und das hast du da nicht, sondern die sind immer dabei. Jetzt, okay, außer in einem Shaolin-Kloster, da nicht. Aber
es ist halt total, total spannend, weil ich halt eine ganz andere Wahrnehmung habe, weil ich habe immer so, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt zur Vorbereitung nicht so viele Eastern nochmal nachgeholt oder aufgefrischt, aber für mich war das immer so, dass die Frauen in den ganz klassischen alten Eastern wirklich immer so Randnotizenfiguren waren. Aber wenn du halt mir jetzt sagst, dass die auch da mitgekämpft haben, dann glaube ich dir das gerne. Aber es ist total spannend zu sehen, so wie sich die Wahrnehmung halt ändert oder ganz ehrlich, wenn ihr da draußen jetzt sagt, so der Sven hat recht, oder wenn ihr jetzt sagt, so nee, ich finde auch, dass die Frau in Eastern macht eigentlich kaum was, dann ist es schön, also interessant, wie die Wahrnehmung halt sich, wie ihr seinen eigenen.
Also es ist zum Beispiel bei Todesgrüße aus Shanghai mit Bruce Lee. Da trainiert auch, das ist seine Freundin dann irgendwann, oder die haben schon öfter, schon eher mal so ein bisschen Augenkontakt und so sexy Vibes. Es kommt sogar zu einem Kuss, ne? Das ist schon dramatisch. Aber auch sie, da ist keine Frage dabei von wegen, hier, Frau oder Mädchen, du bleibst hier im Dojo, während wir uns draußen wie Männer prügeln. Nein, die geht mit, die kloppt mit rein und das hast du da auch. Ja, aber auch, wie gesagt, Michelle Yeoh, die da mit Jet Li ja auch einige Filme noch gemacht hat oder auch mit Jackie Chan, die sind einfach dabei und da stellt sich dann nicht mal die Frage, was macht überhaupt die Frau hier, sondern nein, die ist dabei, Schluss aus Ende. Und es gibt ja auch viele starke Charaktere, auch gerade so in den Filmen, wo ich gesehen habe, später hinaus natürlich, die haben ihre eigene Filmreihen bekommen. Also wenn ich mir sowas wie In the Line of Duty angucke, was bei uns, glaube ich, Tiger Cage heißt, auch diese Iron Angels, na, von der Qualität mal abgesehen, aber da sind Frauen verdammte Badass. Und das kam bei uns dann erst, kam dann erstmal, ach Gott, ja, Sigourney Weaver, die gibt sich aber ganz schön den Riss mit hier Action-Power-Frauen. Da denkst du mir, na gut, aber in Eastern und Martial Arts-Filme gab es schon in den 70ern, also da sind die schon deutlich weiter gewesen.
Ja. Okay. Gut, dann machen wir hier mal zum Thema Frauen Eastern mal, beenden wir mal hier und wir kommen zu einem anderen Thema, einem anderen Punkt in unserem Podcast. Und dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil er ist, glaube ich, ja, es ist etwas, was den Eastern wirklich auszeichnet. Es ist etwas, was zum Eastern dazugehört, wie die Krone zu einem König. Und die Überleitung machen jetzt nicht wir, sondern wir haben einen Einspieler vom Andreas vom Binners Comic Club. Und den hören wir uns jetzt mal an.
Hi, hier ist Andreas vom Binners Comic Club. Als Kind habe ich fernöstliche Kampffilme geliebt. Also besonders, wenn die komplett unrealistisch und mit diesem typischen Sound durchs Bild gesprungen sind und dann ihre Waffen klingen lassen haben, das waren immer meine Filme. Spätabends dann auf den öffentlichen Rechtlichen kamen die dann. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir das Schwert, wo der Bösewicht am Schluss quer durch den Raum springt. In einer letzten Attacke, der Held kann gerade noch sein Schwert hochreißen und der Bösewicht wird an der Klinge in zwei Teile zerteilt. Das hat natürlich als Kind einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Und 36 Kammer der Shaolin, wo der Held durch Zufall diese Dreistockwaffe selbst entdeckt, entwickelt. Das hat mich so geprägt, dass ich auch so ein Ding haben wollte und habe mir aus Latten und ein Stück Faden, so ein Stück Band, auch ein Dreistock zusammengebaut. Großartig.
Vielen Dank, Andreas vom Binners Comic Club. Und was der Andreas gerade gemacht hat, ist echt toll, weil er etwas gesagt hat oder etwas vorgeführt hat, was einfach unglaublich wichtig ist und einfach zu jedem Eastern dazugehört, nämlich der Sound. Wenn ich an Eastern denke, denke ich an nicht zuerst an etwas Visuelles tatsächlich, ich denke an etwas Akustisches, nämlich dieser typische Sound, wenn die kämpfen. Und wenn ihr, warum auch immer, noch nie ein Eastern gesehen habt und euch jetzt fragt so, was meinen die mit diesem typischen Sound, dann haben wir hier mal einen ganz, ganz kleinen Einspieler für euch. Sven, geht's dir auch so, wenn du das hörst, dann denkst du auch automatisch an Eastern, dieses Wotata und dieses
Tsch, Tsch. Da geht dir ja das Herz auf.
Ja,
absolut.
Ne? Also, Diese Sounds und dabei nicht nur die Kampfgeräusche, die sind einfach so wichtig und besonders. Also ich habe mir überlegt, so was ist das Besondere dran? Das eine ist, sie überhöhen einfach das Geschehen. Ja, wenn da jemand einen anderen schlägt, dann hörst du das einfach. Das siehst du nicht, du hörst das. Das heißt, das Ganze wird intensiver. Es verstärkt die Kampfszene und natürlich erhöht es auch nochmal die Atmosphäre. Es unterstützt das Visuelle und vor allem auch, es betont nochmal die Bewegung. Denn im Gegensatz, nehmen wir als Beispiel Terence Hill und Bud Spencer. Die haben so die Kampfmethodik Dampfhammer. Ne, das ist nicht besonders grazil, ist auch vielleicht ein bisschen langsam, aber warum auch immer, die italienischen Stuntmen werfen sich da immer freudestrahlend rein. Ne? Hm. Wollen sie machen, sie verdienen Geld. Und beim Eastern ist das ja alles wesentlich schneller, wesentlich eleganter, fragiler, fast schon. Und da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass der Sound stimmt. Und klar, Bud Spencer hat natürlich auch diese obligatorischen Sounds, ne? Diese Dampfhammer-Sounds. Aber ach, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn ich das höre, irgendwie geht's mir gut. Wie ist es bei dir?
Ja, also es gehört dazu, keine Frage. Ne? Jede Handbewegung, jede schnellere Bewegung, die braucht natürlich einen gewissen Effekt hinten dran. Und ohne das ist es für mich auch nichts. Also ich brauche das auch in normalen Martial Arts Filmen, dass ich bei einem Schlag was höre. Weil dann ist erst Dampf hinten dran und je nachdem, wie laut das Geräusch natürlich ist, desto mehr Power steckt dahinter. Und es gibt ein, zwei Filme auch von der Action, die mir zwar gut gefallen, aber da gibt's keine Sounds und ich brauche das wirklich. Also ich brauche das wirklich. Nicht das Comic, es muss nicht immens comichaft überzogen wie bei Jackie Chan und Jet Li oder sonst was sein, aber ich brauche einen Sound beim Schlag. Und es gibt, den kennst du bestimmt auch, es ist zwar kein Eastern, aber es ist natürlich ein Kampfsportfilm, es gibt einen Film, der hat die besten Prügelsounds, die es jemals gegeben hat und das ist Karate Tiger 5 König der Kickboxer, weil egal ob,
okay,
ja, pass auf, egal ob Billy Blanks oder Lorne Everton zuschlägt, der Sound hat sogar einen Dreifach, ne, erstmal einen Doppel und irgendwann sogar kurz einen Dreifachhall. Also er schlägt okay. dich einmal, aber der ist so krass, dass der noch dreifach und, also doppelt und dreifach nachhallt. Mega. Nee, ich brauche diese Sounds. Ohne die fühle ich mich nicht wohl.
Aber was ja auch so, also wir haben ja schon gesagt, Raid 1 und 2 super, ja? Und die sind ja auch sehr, auch härter, die Filme, also sogar sehr hart sogar, würde ich sagen. Aber ich finde, diese Sounds bewirken ja teilweise auch, dass die Action so ein bisschen, also das wird intensiver und kraftvoller, aber gleichsam hat es auch so was fast schon Cartooneskes. Ich finde, es nimmt so den Schmerz. Also es fügt Impact hinzu, aber gleichzeitig wirkt es halt so überhöht und so cartoonesk teilweise schon, dass du es halt nicht mehr als, also du, ich mache mir halt keine Sorgen um den Held oder darum. Mir ist halt klar, okay, die werden danach halt wieder aufstehen, ne? Weil letztlich ist es halt einfach nur so ein bisschen rumgetänzel. Und ich finde es total spannend. Überleg einfach mal, stell einfach mal die letzte Kampfszene in Raid 2 in der Küche vor. Und dann leg mal so obligatorische Eastern-Sounds drüber. Ja. Das hätte nicht funktioniert.
Nein, natürlich nicht. Nein, ich sag ja, also für die Art, also bei Eastern ist es für mich ein absolutes Muss und auch für die 80er, 90er B-Movie-Klopper. Ich brauch's schon ein bisschen. Also bei Raid hörst du es ja auch trotzdem. Also es ist nicht immens übertrieben, sondern es ist so, dass es sich halt auch in dieses passende Bild von der Härte her einfügt. Aber ich brauche halt immer ein klein bisschen was. Also ja, wie gesagt, wenn ich da gar nichts höre, dann ja, ist es irgendwie langweilig für mich. Aber ich glaube, wenn es nur ein bisschen ist.
Was ich auch total grandios finde, wir kommen jetzt gleich zu unseren persönlichen Highlights. Da hat der Sven 3 Filme für euch und ich habe 3 Filme für euch. Und einer dieser Filme, die ich euch gleich vorstelle, den habe ich jetzt nochmal angeguckt und ich war total fasziniert von dem Sound, weil da halt Sounds drin waren, die passen gar nicht. Der Film, der spielt in der Vergangenheit, also in der, ich würde sagen so 1500, wenn es vielleicht hochkommt. Und jedes Mal, wenn der Bösewicht seine Waffe benutzt, klingt das so, als würde der einen Revolver nachladen. Aber es ist kein Revolver, es ist halt einfach so eine Art Hut, ne? Dazu später dann mehr. Und der Film ist voll damit. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und es war wirklich gang und gäbe, dass die da teilweise Soundeffekte oder Sounddesigns reingehauen haben, die absolut anachronistisch waren. Also ein Gewehrknall war dann plötzlich ein Peitschenhieb oder so. Oder eine Kanonenkugel war dann plötzlich halt ein Faustschlag. Und das ist natürlich total plemplem, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich finde das auch irgendwie total sympathisch und auch total interessant. Und es, oftmals ist es ja sogar so, der Effekt wird ja trotzdem erzielt. Du weißt sofort, okay, diese Waffe, die sich anhört wie eine Kanonenkugel, die aber eigentlich nur ein Stock mit einem Holzstück vorne dran ist, ist einfach unglaublich mächtig.
Ja, die haben die halt schön, die Sachen auch unterstrichen, klar. Wobei ich mir manchmal... Und ich habe da echt, glaube ich, das Paradebeispiel bei meinen Filmen dabei, die ich gleich präsentieren möchte, halt auch viel dazu gedichtet wurde. Ja. Und ich weiß nicht, ob das mit den Sounds dann irgendwann auch so war, dass die sich vielleicht gedacht haben, hey, weißt du was, wir legen da nochmal was anderes drunter, das ist viel geiler als nur dieses kleine... Ich, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ja, die Sounds sind ein absolut, ich glaube sogar, ich würde nicht sagen, mit der wichtigste Bestandteil, aber sie machen einen ganz, ganz großen Aspekt aus.
Ja. Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass diese Sounds ja auch wirklich teilweise so omnipräsent waren, dass sie halt eben irgendwann auch parodiert wurden. Also manchmal sind diese Sounds ja auch schon so krass, dass sie schon selbst eine Parodie sind, dass man sich manchmal fragt, ist das jetzt fast schon eine Selbstparodie? Und natürlich können diese Sounds auch nerven. Also wenn die falsch eingesetzt sind oder wenn sie einfach zu präsent sind oder immer wieder das Gleiche du hörst, dann kann das schon nach hinten losgehen. Also weil wir beide jetzt gesagt haben, boah, bei uns geht das Herz auf, wenn wir das hören. Und da stehe ich auch zu, du vermutlich auch. Aber seien wir ehrlich, es hat auch immer so die Gefahr, dass man sich so denkt, so, oh nee, Leute, das ist jetzt too much, oder? Mm,
ja, das gibt's, klar. Also mir würde jetzt spontan tatsächlich jetzt nichts Großartiges einfallen, was irgendwie soundtechnisch so verhunzt wäre, dass ich mir es nimmer angeguckt hätte. Oder zumindest nur einmal. Aber es ist, ja, das kann auch schon, natürlich kann das auch nach hinten losgehen. Keine Frage.
Ja. Also, was ich mit Parodie meine, ist halt, nehmen wir mal das obligatorische Katzenvideo, ja, auf YouTube. Du siehst zwei Katzen, die sich anfauchen und so gegeneinander kämpfen, ja. Du hast ja auch Katzen, du wirst das kennen. Und dann einfach darüber gelegt hat, diese obligatorischen Eastern-Kampf-Sounds. Dieses, hua, hi, 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 ne? Das ist schon ganz lustig, aber das zeigt ja schon auch, dass es so präsent und so bekannt ist, diese Sounds, dass man sie halt eben auch in der westlichen Welt als parodistisches Element benutzt. Eigentlich ist es ja fast schon was wie ein Ritterschlag, oder?
Jein. Also, ich weiß halt nicht. Also, die Leute, die das erstellen, werden wahrscheinlich auch so in unserem Alter gewesen sein. Das kann schon, ja.
Anfang 20.
Aber ich bin mir da halt als mal nicht sicher. Ich weiß nicht, es wäre mal interessant, wenn du einfach mal die Straße entlang gehst und dann, sagen wir mal, jeden oder jede zweite frägst und sagst, ey, wie sieht's aus? Also jetzt nicht irgendwie gerade mal 15 oder, obwohl, na doch, es wäre genauso. Ja, sag, kennst du Jackie Chan? Oder einfach einer von diesen All-Time-Stars aufzählen und ich glaube, dass vielleicht bis auf wenige Ausnahmen die meisten sagen, hä, wer? Hm. Ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich mir, es wäre toll, wenn es noch mehr wissen würden jetzt, außer die ganzen Filmfreaks. Aber na gut, okay, gut. Ja, es kommt halt drauf an, was du halt auch irgendwie dann halt weitergibst. Also selber, wenn du dann irgendwie Kids hast oder irgendwie und sagst, hey, guck dir mal das an, das musst du dir mal angucken. Ja. Weil das ist noch alles handgemacht, da gibt's kein CGI. Die können das. Weiß es nicht.
Wobei man ja sagen muss, die hatten kein CGI, aber sie haben auch teilweise sehr getrickst. Ne?
Das ja, keine, ja, auch natürlich, sagen, natürlich musste ja. Aber,
ja. Okay. Ja. Pass auf, ich glaube, wir können jetzt mal zu unseren persönlichen Highlights kommen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass der Sven und ich jeweils drei Filme nennen. Jeder auch, wir haben auch geguckt, dass sie sich nicht überschneiden. Es wird keine doppelten Filmnennungen geben. Und es ist aber auch klar, dass es da draußen so viele Filme gibt, die erwähnenswert werden. Also auch so Klassiker wie die 36 Kammern der Shaolin nur als Beispiel genannt. Aber wir haben gedacht, okay, wir gucken mal Filme, die wir wirklich unterhaltsam finden und auch wirklich gut finden, sind für uns jetzt hier wichtiger als Filme, die dem Genre irgendwas Großes hinzugefügt haben. Das ist, wie gesagt, komplett unsere drei Favoriten. Und ich sage auch direkt, mein letzter Favorit ist im Grunde auch kein guter Film. Aber gut. Sven, mach du doch mal bitte den Anfang und sage uns deinen ersten Film, deine erste Empfehlung, bitte.
Okay, meine erste Empfehlung ist auch mein absoluter Eastern All-Time Klassiker, und zwar Shanghai Police. Shanghai Police. Ich mach's nur ganz kurz, also gedreht von Sammo Hung mit einer absoluten Top-Riege an damaligen Stars mit Richard Norton, Cynthia Rothrock, Yen Biao, Sammo Hung hatten wir schon und noch diversen anderen, und der Knaller bei diesem wirklich absoluten Action-Feuerwerk ist die beste Pornosynchro, die es gibt. Bevor ich zum Inhalt komme, der auch nur ganz kurz ist, möchte ich euch gerade einfach ein paar Es können auch Warnhinweise sein. Also für Leute, denen wirklich Nonsens, over the top, zu viel ist, können sich jetzt gleich selbst ein Bild davon machen, was die mit dieser Synchronisation angestellt haben. Also erstmal haben wir natürlich Namen verändert. Ne? Wir haben sowas wie Fang an oder Umleitung oder auch einen meiner absoluten, also es gibt zwei Lieblingssätze, und zwar es spielt am Anfang etwas länger in einem Zug und dann kommt der Schaffner und ein Regierungsbeamter der chinesischen Polizei möchte eigentlich aussteigen und dann sagt der Schaffner Folgendes: Selbst wenn sie Rex Gildo wären, könnten wir einen fahrenden Stopp nicht zugen. Okay, da kann sich jetzt jeder selber gucken, wie er diesen Satz sich zu Recht stilisiert.
Ich wusste gar nicht, dass das Rex Gildo damals
Thema es war. Es gibt auch was, da hält auch ein Kopfgeldjäger einen anderen, dem Polizeichef, eine Karte vor die Nase und dann bla bla bla. Und erster FC Köln. Also die haben in dieser Synchro eine Meisterleistung abgeliefert. Viele sagen, ey, das ist mir zu viel, aber ich liebe es, weil das sind Sprüche bei, da spulst du zurück und sagst, das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt. Aber worum geht's denn überhaupt? Also, auf der Zugfahrt von Nasi Goreng nach Chop Suey kommt es zu einem Zwischenfall. Und zwar ein kleiner Ganove, Sammo Hung, möchte mit einem Trick den Zug zum Halten bewegen, also will eigentlich die Gleise sprengen, damit die Leute im Zug in seine Kleinstadt kommen, denn dort hat er ein Spielcasino, -Puff/Bordell aufgemacht. Da sind ein Haufen Charaktere, die eigentlich mit der Handlung des Films überhaupt nichts zu tun haben. Also wir haben zum Beispiel zwei Kung-Fu-Meister, der eine hat einen Sprachfehler, kann kein L aussprechen und die Kinder kloppen sich die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn ein Tummel kommt, gibt's auf die Gosch. Es gibt aber halt wirklich grandiose Kämpfe. Sammo Hung versus Yen Biao ist ein Wahnsinn, was die da abziehen. Was gibt's noch? Es gibt von dem Film auch 5 Schnittfassungen. Also die Blu-ray gibt's überall käuflich zu erwerben. Legal natürlich. Also der hat eine VÖ gehabt bei MSN, glaube ich, oder MSN, ich glaube, egal. Mit 5 Schnittfassungen drauf. Also alles, was das Herz begehrt, mit Integralfassung und Uncut-Fassung und so weiter und so fort. Aber die deutsche Synchro, was sie da für eine Meisterleistung abgefeuert haben. Also Nonsense on top. Und halt mit alles mit Stars voll bis zum Anschlag. Leider konnte Jackie Chan da nicht, weil sie da schon Probleme gehabt haben, weil die Three Dragons, also Sammo Hung, Yen Biao und Jackie Chan, waren ja sozusagen das Red Pack des Easterns oder des Martial Arts Films und haben sie dann irgendwann zerstritten. Das war da aber noch nicht. Jackie lag da wohl, soweit ich rausgekriegt habe, mit dem Loch im Kopf, dass er sich bei dem zweiten Armor of God geholt hat, wo er hinten runtergefallen ist. Da lag er, glaube ich, noch im Krankenhaus, deswegen konnte er da nicht mitmachen. Aber das ist halt wirklich, also der politisch absolut unkorrekt. Also ne, auch was Cynthia Rothrock und Richard Norton da abziehen, aber das ist halt alles so dermaßen klamaukmäßig gemacht, dass man wirklich auch vergisst, um was es da wirklich ging, weil der Showdown alles in den Schatten stellt, was ich gesehen hatte. Es ist wirklich Wahnsinn.
Okay. Ja, Shanghai Police, wir haben mal geguckt, wir haben ihn jetzt nirgendwo gefunden im Streaming, aber es gibt ihn auf Blu-ray zu kaufen und da gibt's wohl auch auf der Blu-ray, du hast es schon erwähnt, irgendwie 5 Schnittfassungen. Sind das alles Gewaltschnitte oder wie kann man es denn vorstellen? Weil 5 Schnittfassungen ist echt eine.
Ja, es gibt den deutschen Cut. Es fehlen eigentlich nicht wirklich viel Gewaltszenen. Sie haben viel Handlung weg. Wobei ich mich frage, also der Film hat sowieso keine Handlung. Ja, das was sie da zusammengezimmert haben, ergibt hinten und vorne keinen Sinn und am Schluss ist es eigentlich scheißegal, weil es nur um die Action geht. Und ja, du kannst dir dann halt die normale Fassung angucken, dann guckst du dir die Hybrid-Fassung an. Das heißt, es sind dann die gecutteten Szenen und die sind einfach eingefügt. Dann gibt's noch eine Euro-Version und hast du weiß Gott nicht gesehen. Also mir langt die normale Fassung. Ich habe auch nicht alle geguckt. Ich habe einmal die Hybridfassung geguckt. Also den Integralcut sozusagen und den normalen Cut. Und ich bleib beim normalen. Ich brauche die zusätzlichen Szenen nicht, weil es unnötig ist. Also ja, aber...
Okay, also dein erster Film ist Shanghai Police und man kann sagen, das geht wirklich mehr in Richtung Klamauk, ne?
Das geht in Richtung Klamauk, aber die Kämpfe sind jetzt... Also am Schluss wird schon gekillt. Also da sterben schon ordentlich Leute. Aber jetzt nicht so, dass sie dann wie bei The Night Comes for Us da in Gedärme baden. Ja, das passiert hier nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe den Film auch schon einigen Leuten gezeigt, die jetzt keine Eastern-Fans sind. Die haben sich natürlich an der Synchro mega hochgezogen und fanden das ultra geil. Und ach Gott, das ist ja total bescheuert, aber irgendwie hat's was. Und die fanden halt auch die Kämpfe geil.
Dann, danke dafür, dann würde ich mal weitermachen. Ich würde jetzt mal einfach einen Kontrasttitel raushauen. Ein Film, der auch relativ jung ist, wenn man bedenkt, dass das Kino schon 100 Jahre alt ist. Aus dem Jahr 2008, ein Film, der Donnie Yen, glaube ich, auch hierzulande ein bisschen bekannter gemacht hat. Und auch so eine Art Franchise gestartet hat. Ich möchte euch nämlich ans Herz legen, den ersten Ip Man. Ip Man ist die Geschichte des Kampfkünstlers und Kampflehrers Ip Man, gespielt von Donnie Yen, der vor allem deswegen bekannt ist, weil er angeblich wohl der Lehrmeister von Bruce Lee gewesen sein soll. Und es gibt mehrere Teile und im ersten Teil konzentriert sich der Film so ein bisschen auf das Leben von Ip Man in der Stadt Foshan während des zweiten japanisch-chinesischen Krieges, das war so in den 30er Jahren. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr ausholen, ich möchte nur sagen, der Film hat famose Kampfsequenzen, famose Action, wirklich die Kampfszenen sind eine Wucht. Legendär ist diese eine Szene, wo Donnie Yen einfach mal 10 Karate-Künstler auf einmal platt macht, super. Und was den Film aber gerade auszeichnet, ist, dass man merkt, Donnie Yen hat einfach eine Präsenz. Eine Präsenz, die nicht nur sich dadurch zeigt, dass er unglaublich toll kämpfen kann, sondern ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du wirst den Film ja wahrscheinlich auch mehr als einmal gesehen haben, aber es macht einfach nur Spaß zuzugucken, wie Donnie Yen als Ip Man total entspannt in seinem Stuhl sitzt, einen raucht und seinen Umgebungen sagt, Leute, bleibt mal locker. Es ist großartig. Also Ip Man hat Ich mache es mal zusammenfassend. Geile Actionsequenzen, also geile Kampfszenen, wirklich richtig toll, wirklich. Hat einen unglaublich charismatischen und präsenten Hauptdarsteller. Und die Geschichte ist gar nicht mal so uncool. Also den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das Einzige, was ich ein bisschen seltsam finde, der hat eine MSK 18 und der ist jetzt kein Kind von Traurigkeit, aber jetzt so richtig brutal ist er nicht, oder Sven?
Ja, ja, der Kampf mit den Karatekas. Ja, der hat schon ein paar schmerzhafte Szenen, aber eine 18er kann ich eigentlich auch nicht so ganz nachvollziehen. Und der hat einen echt tollen Soundtrack.
Okay, da habe ich tatsächlich das, ich bin nicht so der Soundtrack-Guy, aber ja, das wäre mein erster Pick, Ip Man. Und Ip Man, das ist das Gute dabei, den könnt ihr wirklich überall finden. Den gibt's auf VOD, auf DVD, auf Blu-ray. Ich meine, es gab ihn vor ein paar Monaten auch mal auf Netflix. Ihr müsst aufpassen, sie treiben ein bisschen Schindluder mit dem Titel. Es gibt ganz viele Ip Man-Fassungen, wo es dann irgendwie so eine, ich nenne es mal eine billige Kopie ist, passt da ein bisschen auf. Aber die, ich glaube, es gibt mittlerweile 4 Ip Man-Filme mit Donnie Yen und zumindest die ersten 3 kann ich wirklich empfehlen. Aber für mich ist der erste der beste. Klare Empfehlung, Ip Man. Sven, deine zweite Empfehlung, bitte.
Als zweites habe ich mir dann den schon genannten Todesgrüße aus Shanghai rausgesucht. Also den zweiten Bruce Lee. Ich mach's ganz kurz. Bruce rächt ohne Gnade den Tod seines Meisters und richtet ein Massaker.
Das ist... Kommt mir von der Handlungsbeschreibung bekannt vor.
Ich weiß, münzt eigentlich auf fast jeden Actionfilm. Aber es ist halt der zweite Bruce Lee gewesen. Und einer der mir wirklich noch am präsentesten von damals als kleiner, junger, behaarter Knabe ja im Gedächtnis einfach geblieben ist. Nicht nur, weil es jetzt halt Bruce Lee war, sondern halt auch, weil er seine Opfer, also die Japaner, die er da tötet, weil ja Japan wieder Teile von China besetzt hat und es da auch einige Kontroversen beim Film gab, weil der auch leichte rassistische Untertöne hat, also dieses wir dämonisieren alle Japaner, und das mochte Bruce Lee damals auch schon nicht, und der hat da auch mit dem Regisseur, hat sich da auch ein bisschen verworfen, und die haben auch nie wieder zusammen was gemacht. Aber es ist halt der erste Film, wo er mit Nunchakus auftritt, und was mich damals schon auch gefesselt hat, ist, in denen ist kaum Humor vorhanden. Und das ist halt ein härteres Kontrastprogramm zu, wenn du dir jetzt einen Jackie Chan Eastern anguckst. Und halt natürlich auch die Präsenz, klar, seine Physis, wie er da abgeht. Das ist halt, das ist was anderes als dieses klassische Kung-Fu-Kämpfe von Jackie Chan, Jet Li oder Konsorten. Und wir haben hier auch den ersten Einsatz von Jackie Chan als Stunt-Double. Der taucht im Finale auf und ist dann der Meister, der durchs Fenster getreten wird oder durch die halbe Halle, durchs halbe Dojo. Wir haben auch Yen Biao als Statisten drin, und der hat tolle Fights. Er hat zwischendrin eine kleine Durststrecke. Ja, da ist er mir auch einen kleinen Ticken zu lang, aber der macht einfach immer noch Spaß und finde ihn immer noch beeindruckend. Also, weiß auch nichts. Der lief früher auch nur gekürzt, da habe ich auch nur die Hälfte nicht gerafft. Weil ich gedacht habe, ja, Moment, hä? Aber Gott sei Dank kriegst du die ja mittlerweile locker ab 16 uncut, und ja, ich mag den.
Ich habe sich auch jetzt bei der Vorbereitung mal geguckt, wo es den überall gibt, und den gibt's aktuell bei Sky und Wow. Hier, ich im Marketing, ich kann das. Als VOD kriegst du den, als DVD und Blu-ray, weil relativ viele dieser Martial Arts oder Eastern-Filme sind echt immer noch schwer zu bekommen, und ich war echt sehr erfreut, dass es Todegrüße aus Shanghai wirklich sehr einfach zu scheint in Deutschland. Kommen wir mal zu meinem zweiten Film, und da ist es leider genau andersrum. Wir haben ihn schon, oder ich habe ihn gerade eben schon erwähnt, nämlich Lady Snowblood, ein Chambara-Film aus Japan aus dem Jahre 73, der maßgeblich Tarantino beeinflusst hat für Kill Bill. Übrigens, Tarantino kommt bei meinem dritten Film gleich auch nochmal zur Sprache. Und Lady Snowblood ist ein sehr kunstvoller Film, eine Rachegeschichte. Es geht um eine Frau namens Yuki, die im Gefängnis zur Welt kommt. Ihre Mutter stirbt bei der Geburt, und ihre Mutter wurde während ihrer Lebzeit wirklich, hat einiges miterleben müssen und möchte sich an den Männern, die ihr das angetan hat, rächen, und hat deswegen dieses Kind in die Welt gesetzt. Dieses Kind heißt, wie gesagt, Yuki, und die wird erwachsen, geht in eine Lehre bei einem ehemaligen Samurai und lässt sich zur Schwertkämpferin ausbilden und ja, vollführt dann die Rache ihrer Mutter. Mehr kann man und soll man auch nicht erzählen. Das ist ein Film, der nicht durch seine Geschichte überzeugt, sondern eben durch seine visuelle Gestaltung. Das ist wirklich ein sehr kunstwertiger Film, ein sehr schöner Film. Als Kill Bill in die Kinos kam, wurde er auch neu aufgelegt. Aber ich habe wirklich gesucht, und anscheinend ist die DVD und Blu-ray von Rapid Eye Movies out of print, denn am günstigsten kriegt man die gebraucht irgendwie für 150 Euro. Ansonsten habe ich ihn leider in Deutschland nirgendwo gefunden als VOD oder als sonst was. Deswegen tut mir leid, aber ich kann euch empfehlen, schaut euch den mal an. Der ist wirklich stark inszeniert, er ist toll gemacht, die Hauptdarstellerin Maiko Kaji ist auch richtig toll, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Es ist ein Film, der Spaß macht wie Shanghai Police oder Ip Man? Nein, das ist dann eher das Kaliber anspruchsvolles Blutvergießen. Trotz allem würde ich euch wirklich empfehlen, das mal zu versuchen, das euch irgendwie ranzukommen. Und vielleicht noch, falls wir Manga-Fans haben, das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kazuo Koike und Kazuo Kamimura. Chronistenpflicht ist damit vollbracht. Sven, dein letzter Favorit.
Mein letzter Favorit. Den habe ich mir auch gestern Abend rangeguckt. Und zwar war das tatsächlich Drunken Master 2. Eigentlich hatte ich Police Story im Sinn, aber Stu hat gemeint, ist ja kein Ich dann. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Deswegen dachte ich mir, verdammt.
Du hast mir recht gegeben. Ich hab's auch
bald. Ja, ja. Geil. Ich glaube, bei meiner Aufnahme ist irgendwas verrutscht. Also nein, Drunken Master 2. Jackie Chan in Bestform, Kurzfassung, ist eine Hetzjagd um chinesische Artefakte, entwickelt sich zu einem Feuerwerk aus dummen Sprüchen und grandiosen Kampfszenen. mehr gibt's da auch nicht. Also wir haben da wirklich nach der Tonnenaufmachung, also das ist der Anfang. Am Anfang versucht der Ginseng über den Zoll zu schmuggeln. Dadurch kommt's dann natürlich wie immer zu einer Verwechslung und er bekommt ein Artefakt mit nach Hause, das sein Vater, der da Doktor ist, und ihn natürlich in ziemlich viel Ärger mit reinzieht. Aber neben den tollen Kampfszenen, also es gibt einen Kampf im Teehaus, der mir auch immer wieder gefällt. Da benutzt er auch so einen Bambusstamm als Art Schneebesen. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wo ich mir dachte, ja, die Kämpfe sind aber doch schon, also zumindest bei Drunken Master 2, ja, schon relativ hart. Aber sie haben halt immer noch diesen humoristischen Aspekt drin, was das Ganze halt auch wieder rausdämpft. Und natürlich halt das Finale in der Gießerei, wo er dann auch mit Feuer übergossen wird und in eine Kohlegrube fällt. Und das ist alles wirklich absolut Wahnsinn. Und da zum Beispiel ist es auch so, seine Stiefmutter, die ist für mich so ein bisschen der heimliche Star des Films, weil der Mann natürlich hoch und zugeknüpft und alles hört auf mein Kommando, und sobald er die Tür raus ist, die Mutter hier die Mahjong-Spielhölle aufmacht und zockt und sonst irgendwas macht und dann eine Scheinschwangerschaft vortäuscht, also auch wieder Klamauk auf allerhöchstem Niveau, ist nett, wie gesagt, ist halt nett für jeden was. Manche können damit nichts anfangen, kann ich auch absolut verstehen. Aber der macht mir auch immer wieder Spaß. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich Jackie Chan schaue, dann halte ich mich doch eher an die drei Police Story Filme.
Ich bin gerade am Rätseln. Es gab ja den ersten und zweiten Drunken Master. Welcher ist es, wo der am Ende gegen diesen Typen im Anzug kämpft und der Typ hat, der kickt die ganze Zeit nur. Ist es nicht der zweite Teil, wo du auch gesagt hast mit dem Feuer? Mhm. Da hat's, ne? Weil das war so ein Kampf, den haben wir uns damals echt einfach mal so angeguckt, weil der so geil war. Dieser Kickboxer, also war jetzt kein Kickboxer, aber der hat viel mit Kicks gearbeitet gegen Jackie Chan. Und mittlerweile, nicht böse gemeint, liebe Jackie Chan-Films, ich finde Jackie Chan mittlerweile echt ein bisschen schwierig, weil so er so politisch halt ein paar Sachen gemacht hat, die ich schwierig, also echt sehr verwerflich finde. Und zum anderen ich kann ja verstehen, dass der noch Geld verdienen möchte, ja, und nicht vergessen werden möchte, was aber nicht wird, weil er einfach so viele geile Filme gemacht hat. Aber so in den letzten Jahren, weiß hier, The Foreigner mit Pierce Brosnan soll ganz gut gewesen sein, ich habe ihn nicht gesehen, aber seien wir mal ehrlich, mittlerweile, wenn Jackie Chan einen neuen Film rausbringt, ist es jetzt kein Grund, ihn zu gucken. Ne?
Nee, also The Foreigner hat mir auch noch wirklich richtig gut gefallen, da eine ernste Rolle und das passt alles und das, da gibt's auch tolle Kampfszenen, aber es ist jetzt halt kein Jackie Chan wie in Police Story oder Who Am I oder wie sie sonst alle heißen. Und ich finde auch, ich habe mir es nämlich auch vor ein paar Jahren oder vor ein paar Wochen schon, wo wir uns drüber unterhalten haben, auch gedacht, es ist eigentlich schade, dass gerade dieser Mann, der wirklich unbestreitbar eine absolute Legende des asiatischen, amerikanischen, weltweiten Actionkinos ist, was der gebracht hat und was der für Einsatz gezeigt hat und Ideen gehabt hat und wirklich auch Sachen revolutioniert hat, tritt so ein bisschen auf seiner Legacy rum. Also ich denke mir, ich glaube nicht, dass der noch Geld braucht, weil ich nicht glaube, dass das jemand ist, der das Geld einfach so zum Fenster rauswirft.
Die Arztkosten müssen ziemlich
hoch gewesen sein. Das auf jeden Fall, aber das übernimmt wahrscheinlich die Produktionsfirma. Oder keine Ahnung. Aber ich denke mir auch, warum tritt man nicht ab und sagt, ich mache irgendwas anderes. Aber auch wenn der noch 20 Mal fitter ist, als ich es jetzt bin, und mir immer noch innerhalb von einer halben Sekunde den Arsch aufreißen könnte, ist es einfach in den Filmen, wo ich mir denke, lass es doch einfach gut sein.
Ja, wir lassen es gleich auch einfach gut sein. Wir haben noch einen Film, nämlich meinen. Ich kann euch aber vielleicht noch sagen, dass wenn ihr Drunken Master gucken wollt, den gibt's auf DVD und Blu-ray, könnt ihr relativ einfach zu finden sein im sogenannten Internet. Sven, bist du bereit für meinen letzten Film?
Oh, bei meinem Bart, das ging Seng, lass es über uns erklären.
Mein letzter Film ist ein Film, den Tarantino selbst als einer seiner Lieblings-Eastern bezeichnet. Ein Film aus dem Jahre 76 von Regisseur und Hauptdarsteller Jimmy Wang Yu. Und es ist eine Fortsetzung zu einem Film, der heißt One-Armed Boxer, den ich aber, glaube ich, nie wirklich gesehen habe. Und dieser Film, den ich euch jetzt vorstellen möchte, heißt in Deutschland, ist er bekannt als Duell der Giganten. Und das klingt ja schon, wo man denkt, okay, ja, ne, Duell der Giganten, das klingt ja, ne, eigentlich ganz okay. Im Englischen heißt er aber Master of the Flying Guillotine, also der Meister der fliegenden Guillotine. Es ist ein Film, ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Film, ich kann es euch sagen. Die Handlung in aller Grobheit zusammengefasst, der einarmige Boxer, gespielt von Hauptdarsteller und Regisseur Jimmy Wang, macht mit bei einem Turnier. Und da kämpft er gegen andere Leute, unter anderem gegen einen Yogameister, der seine Gliedmaßen verlängern kann und tatsächlich die Vorlage war für den Kampfcharakter, Dalisim, oder wie er heißt, dieser Yoga-Typ aus den Street Fighter-Spielen. Und die wollen ihm halt alle umbringen. Wen aber auch umbringen möchte, ist ein blinder Lama aus Tibet, der halt eben diese titelgebende Waffe dabei hat. Und das ist einfach nur ein Hut an einer Kette und den wirft er und dann geht so ein Ding runter und dann zieht er einmal dran und dann ist der Kopf des Gegners in diesem Hut. Und ich weiß, es klingt total plemplem und wisst ihr was? Das ist es auch. Vor allem, wenn man den Film in der synchronisierten Fassung anguckt. Ob jetzt Englisch oder Deutsch, ist vollkommen egal. Es ist einfach ein Fest. Es ist wirklich ein Fest. Der Film hat all das, was ich mit einem Eastern verbinde. Total übertriebene Figuren, sehr lange, aber auch sehr gute Kampfsequenzen unterlegt mit den eben schon erwähnten Sounds und halt eben Waffen, wie gesagt, ihr müsst das gucken mit der Guillotine. Das ist einfach der Wahnsinn. Es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, diesen Film mir nochmal anzugucken. Sven, kennst du den Film?
Also ich kenne ihn unter einem anderen Titel, aber das ist jetzt ja auch bei diesen Filmen, die ja immer wieder neue Titel bekommen haben, da blickt man ja also überhaupt nicht durch. Ich kenne ihn als der einarmige Boxer versus fliegende Guillotine.
Ja, genau, das ist auch einer der Titel.
Und natürlich, also ich weiß, der hatte es auch unheimlich, also es war damals eine ziemliche Arbeit, den Uncut aufzutreiben. Mhm. Weil der natürlich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal im Fernsehen gezeigt wurde. Das bezweifle ich sogar. Aber es gab eine Cut-Fassung und irgendjemand kam und hat gemeint, du fliegende Guillotine dabei. Und ich war natürlich noch sofort Feuer und Flamme und dachte, okay, fliegende Guillotine, hallo? Und wir haben uns das Ding angeguckt und ich dachte, okay, gut, der ist aber cut und zwar zentisch, scheiße, okay. Und damals hast du halt kein Internet und nichts gehabt, sondern dann bist du dann irgendwie die Videotheken abgefahren oder hast bei Freunden irgendwie rumgefragt, ob die natürlich eine Sicherheitskopie hätten, ob da irgendjemand irgendwie drankommt. Das war wirklich richtig Arbeit und hatte dann halt auch dieses stolze Erfolgserlebnis, wenn du dann gekommen bist und hast gesagt, ich hab'n. Und zwar uncut. Ich mag den aber auch.
Ja, es ist total interessant, weil die benutzen in dem Film halt als Soundtrack teilweise wirklich so Krautrock-Band-Samples, also unter anderem hier von Kraftwerk oder Neu oder auch Tangerine Dream. Und der Film ist halt einfach, der hat so was Unschuldiges. Also der ist halt total bekloppt und plemplem. Alleine wenn dieser komische Yogameister seine Gliedmaßen verlängert, siehst du halt einfach, dass der Typ einfach unter seinem Mantel aber ein paar Stöcke halt hält und an den Enden der Stöcke sind so komische Puppenhände dran. Aber es ist total toll. Und auch, wir haben ja gesagt, dass auch oft dieses fantastische Element halt mit drin ist in diesem Film. Das kommt nicht nur bei diesem Yoga-Typen zu tragen. Alleine halt am Anfang, wenn der Held seinen Schülern zeigt, was er kann, dann läuft er einfach in der Decke lang. Warum auch nicht? Ne? Wer es kann, der kann. Und das, ja, und es macht Spaß. Das ist kein Film, der besonders intelligent ist, eher das Gegenteil. Aber der ist unglaublich kurzweilig, der macht wirklich Spaß. Das ist so, natürlich kann man sagen, das ist Trash. Und ja, es hat auch was Trashiges. Aber wenn man bedenkt, dass der damals, wie der damals entstanden ist in den Mitte der 70er Jahre, und dass da auch wirklich eine gewisse Mühe drin steckt, muss ich wirklich sagen, hey Leute, das ist wirklich einer der unterhaltsamsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und ich würde jetzt gerne sagen, Leute, den gibt's auf Netflix oder so, gibt's aber nicht. Es gibt ihn auf DVD, ich bin mir aber unsicher, ob es offiziell ist, das sieht mir alles sehr nach Bootleg aus. Es gibt ihn aber auch auf YouTube. Die Qualität ist miserabel. Aber ihr könnt da trotzdem mal gerne reinschauen. Und es gibt ihn auch nur in der britischen Synchro-Fassung. Aber auch da sind ein paar Schätze drin in der Sprachfassung. Deswegen, Leute, nehmt euch ein Herz und guckt euch Master of the Flying Guillotine auf YouTube an. Und diese Videofassung da gibt's auch schon seit ein paar Jahren. Also es kann mir vorstellen, dass er jetzt nicht innerhalb der nächsten 42 Stunden irgendwie runtergenommen wird. Deswegen guckt da mal rein. Es ist spaßig. Es ist wirklich spaßig. Und hey, Sven hat ja auch gefallen.
Der ist wirklich, also da, natürlich braucht man da auch wieder ein gewisses Fable für, aber der macht unheimlich Spaß. Und soll ich dir was sagen, was ich mir wünsche, das ist mir gestern Abend auch eingefallen, nachdem ich gestern Abend ewig lang noch rumgesäppt habe, was ich mir noch angucke, ist, es wird so viel wiederholt. Also jetzt bei gewissen Streamingdiensten von Fast and the Furious bis Harry Potter bis sonst was. Jedes Jahr dieselbe Grütze, rauf und runter, auch wenn ich einige Sachen mag. Aber wann kommen endlich mal, dass man einen Spatenkanal einführt für Kung-Fu-Filme, für Eastern, die alten Klassiker mal wieder zeigt? Ich weiß, ja, die Lizenzen also sind teuer.
Statt Sat 1 Gold, jetzt Sat 1 Water.
Und aus dem Ball wird ein Handkantenschlag. Nein, und dass man einfach mal sagt, okay, jetzt, was weiß ich, bei Netflix, wir führen jetzt mal eine Martial-Arts-Sparte ein und aber halt nicht die gängigen, typischen Sachen, die man jetzt schon 20.000 Mal gesehen hat, sondern halt einfach eher so die alten Sachen, Projekt B oder auch, ja, Police Story oder, ja, der einarmische Boxer mit der fliegenden Guillotine und keine Ahnung. Das ist sowas, wo ich mir denke, schade, das kann man doch auch mal machen.
Aber definitiv. Und du hast quasi jetzt schon eine Überleitung geschafft zu unserem allerletzten Punkt, unseren Epilog, nämlich, dass wir mal in die Zukunft blicken und auch Wünsche äußern. Und du hast jetzt schon den ersten Wunsch geäußert. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, Amazon Prime arbeitet an einer Serienvariante von Tiger and Dragon. Und ich mag den ja wirklich sehr. Ich habe dieses Sequel auf Netflix habe ich nie gesehen. Aber es heißt, zeigt zumindest, dass Eastern so nicht tot ist. Das war es auch nie. Ich bin sehr gespannt auf die Serie, auch wenn ich sagen muss, macht nicht aus allen Filmen irgendwann eine Serie, das brauche ich auch nicht, aber macht gerne gute Eastern. Die Ip Man-Filme sind ein schönes Beispiel, auch wenn die auch mittlerweile totgeritten sind, aber man merkt ja auch wirklich, es kommt eine neue Generation zustande, teilweise nicht nur aus Asien. Ich möchte hier nochmal auf Scott Adkins verweisen, ein Mann, der ähnlich wie Michael J. White wirklich teilweise unter Wert verkauft wird, weil die beide haben eine Präsenz und die haben ein Talent. Das sollten sie wirklich mehr Leute würdigen und mehr Leute zur Kenntnis nehmen. Aber Sven, noch ein Zukunftswunsch von dir in Sachen Eastern. Was möchtest du noch haben?
Ach Gott, ich könnte jetzt auf jeden Einzelnen eingehen, aber mir geht's genauso. Also Adkins und Michael J. White verdienen Besseres, als in dieser C-Movie-Grütze teilweise da rumzudümpeln, wo du dir echt an den Kopf langst. Ja, ob es jetzt mehr Eastern sind, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe einfach, dass das, ich find's schon toll, dass Tony Jaa mit Fist of Warrior, der jetzt demnächst rauskommt, auch wieder so ein bisschen Überwasser gekriegt hat und auch von diesem, auch wieder ins Actionfach zurückkehrt. Das hätte ich gerne mehr. Und ich tendiere immer noch dafür, dass man Adkins und Michael J. White zum Beispiel oder Ego-Wise, dass man denen ein noch größeres Budget zur Verfügung stellt und die einfach mal machen lässt mit ihren Stunt-Teams, weil die wissen, was die Jungs können. Und da hätte ich gerne wieder qualitativ hochwertigere Arbeit, sagen wir es mal so.
Ja, keiner der genannten Action-Stars verdient es, in einem Expendables 4 mitzuspielen.
Nein,
keiner.
Niemand. Niemand. Auch nicht Andy Garcia.
Ja, und wie gesagt, Iko Weiss ist wirklich auch jemand, der kommt ja aus Indonesien, hat den Durchbruch geschafft mit The Raid. Da kann ich auch mal Miran Tau empfehlen, den ersten Film der Raid-Macher, der ist auch ganz sehenswert. Aber ja, der wird auch wirklich unter Wert verkaufen, das tut mir auch wirklich in der Seele weh. Ich muss sogar sagen, ich bin sogar ein bisschen angepisst, dass der Gareth Evans für Havoc ihn nicht besetzt hat, sondern Tom Hardy. Aber gut, geil wird's trotzdem, glaube ich, ne? Da sind wir ja schon sehr gespannt drauf, auf Havoc am 25. April auf Netflix. Aber gut, bevor das jetzt hier zu einem Tom Hardy Podcast wird, lass uns hier mal unsere, ja, jetzt sagen, vielen Dank. Wir schließen unser Dojo. Das war's mit unserem kleinen Eastern Podcast Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne kommt zu uns auf Discord, in den Community Server. Alle weiteren Links gibt's in den Show Notes. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns bewertet bei Spotify oder Apple Podcasts. Natürlich am liebsten mit der vollen Punktzahl, einfach weil es uns hilft. Ich könnte jetzt irgendeinen lustigen Spruch sagen, aber nein, es hilft uns einfach weiter. Es bringt uns weiter nach vorne und sagen wir ehrlich, wir haben es auch ein bisschen verdient. Wir sind nicht perfekt, aber für 5 Sterne müsste es ausreichen. Ansonsten, es war auch ernst gemeint, wenn ihr so eine Art von Podcast öfters mal hören wollt, wie es mal bemerkt, auch bei mir, es ist mir tagsüber. Es ist schon spät, wir müssen ins Bett, ja, der Ginseng-Tee trinken. Aber wenn ihr so eine Art von Podcast gerne öfters mal hören wollt, dann gebt auch gerne Feedback. Auch das könnt ihr ohne Probleme bei uns im Discord machen oder in den Kommentaren. Und mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, das hier vorzubereiten und das mit dir zu machen, Sven. Und hier noch einmal gesagt, wir wissen, dass es nur ganz grob an der Oberfläche gekratzt ist. Ja, informiert euch gerne mehr. Ihr habt Internet, sonst hättet ihr das ja nicht hören können. Informiert euch da. Glaubt mir, die Geschichte alleine der Shaw Brothers und Golden Harvest ist wirklich immens interessant. Deswegen verzeiht uns, dass das hier, wie gesagt, nur ein ganz, ganz grober Abriss war. Aber ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bei den nächsten Besprechungen und Specials hier beim Telestammtisch. Und Sven, ich als alter Meister weiß natürlich, der Schüler hat das letzte Wort. Deswegen, Sven, die letzten Worte dieses Special Podcasts gebühren alleine dir.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert fleißig. Das hilft uns, was Stu's Hahn schon alles gesagt hat. Ja, leider, wie gesagt, ne, sonst wäre das hier ein 5-Stunden-Ding gewesen, wenn wir alle Charaktere, alle Schauspieler, Schauspielerinnen nochmal aufgeführt hätten, Querverbindungen. Es war ein grober Abriss. Ich hatte immens viel Spaß auch in der Vorbereitung und freue mich auf weitere, falls gewünschte Casts. Guckt euch die Filme an oder irgendwas anderes, habt Spaß, das ist die Hauptsache. Ich sag tschö, tschö.